Hier ist Kreisab, euer Handball-Podcast mit Analysen der Experten, Stimmen der Beteiligten und allen Informationen rund um den besten Sport der Welt. Mit eurem Gastgeber Sascha Staat.
Wird eine spezielle Folge von Kreisab. So viel kann ich euch verraten. Ich muss ein bisschen flüstern. Ich sitze in einer Hotellobby in Düsseldorf in der Nähe des Flughafens. War organisatorisch leider nicht anders möglich, aber ich glaube, das kann ich mit dem Inhalt der heutigen Ausgabe wettmachen. Unter anderem spreche ich mit dem Kollegen Björn Parzen über das Final Four der Frauen im DHB-Pokal in Stuttgart. Da gab es eine riesige Sensation, denn nicht die SG BBM Bietigheim hat den Pokal gewonnen, sondern die Tussis aus Metzingen. Der erste Titel der Vereinsgeschichte und der wurde entsprechend gefeiert von den Fans in der Halle, aber nicht nur, und darüber spreche ich dann gleich mit Björn. Und ich spreche auch mit Olaf Bruchmann von der Handballwoche, denn ab Donnerstag findet das olympische Qualifikationsturnier der Männer statt. Da schauen wir ein wenig drauf voraus. Und klar, das Ziel der deutschen Mannschaft in Hannover ist Platz 1 oder 2 in der Vierergruppe und dann das Ticket sichern für die Olympischen Spiele. Und im Interview der Woche begrüße ich Kim Braun. Die hat in der Bundesliga unter anderem für Leverkusen, Bietigheim und Thüringen gespielt. Und jeder denkt, sie hat ihre Karriere mehr oder weniger beendet, stimmt aber gar nicht. Sie gibt ein sehr, sehr emotionales Interview der Woche, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Und nicht entgehen lassen solltet ihr euch die Analyse des Kollegen Markus Götz von Dein Media zum Topspiel von gestern, Magdeburg gegen Berlin. Ich grüße dich, Markus. Servus.
Hi, Sascha.
Boah, ich kann dir sagen, das ist natürlich ganz ehrlich ein Spiel, wo man ja wochenlang drauf hinfiebert. Geht dir das als Kommentator eigentlich immer genauso?
Grundsätzlich schon. Wobei ich zugeben muss, dass ich in den Wochen vor so einem Spiel, wie in allen anderen Wochen auch, eine Menge andere Sachen zu tun habe und entsprechend ganz gut abgelenkt bin. Aber ich habe mich gestern im Vorfeld vor dem Spiel natürlich schon sehr auf das gefreut, was da auf uns alle dann zugekommen ist in Magdeburg.
Es ist ein bisschen zum Klassiker geworden, dass ich die Kollegen nach der Erwartungshaltung frage. Was war deine Erwartung, als du nach Magdeburg gereist bist?
Also, was ja klar war, was einen erwartet, grundsätzlich atmosphärisch. Du kommst in die GTEC Arena, so ein Topspiel, die Berliner zu Gast, war klar, die Halle proppevoll bis unter das Dach, und dass es eine außergewöhnliche Atmosphäre geben würde, das war einfach sicher und das ist ja dann auch voll eingetreten. Was das Handballspiel betrifft, habe ich tatsächlich, um ehrlich zu sein, einen Magdeburger Sieg erwartet. Das kann man natürlich schlau daherreden hinterher, aber das war tatsächlich meine Erwartungshaltung.
Warum bist du denn davon ausgegangen? Ich habe tatsächlich die Berliner in den letzten Wochen als, ja, immer einigermaßen in Ordnung gesehen, aber nie als überragend. Sie hatten ja dann auch die Niederlagen, die sie zu verkraften hatten gegen Sporting in der European League und auch in der Liga, ja, dann beispielsweise das Unentschieden in Flensburg. Also ich hatte das Gefühl, die nächste Niederlage war sozusagen irgendwie fällig. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Naja, ich habe diese Spiele auch alle gesehen, die du gerade genannt hast. Speziell die beiden Sporting-Spiele, ich hatte ja auch beide kommentiert. Also da war ich richtig tief drin mit meiner Aufmerksamkeit. Und grundsätzlich, und ich glaube, das ist ja nicht nur eine Wahrnehmung von mir gewesen, sondern es ist Tatsache, der SC Magdeburg war einfach in besserer Form jetzt zuletzt. Die gewinnen 12 Spiele in Folge in der Champions League. Und jetzt zum Abschluss, und beide Spiele waren ja von höchster Relevanz, gegen Barcelona und in West Brem. Und wenn ich mir diese letzten 10, 15 Minuten in West Brem angucke, mit welcher Coolness sie in der wahrscheinlich kompliziertesten Halle im europäischen Handball da bestehen. Und wenn ich dem gegenüberstelle, wie die Füchse zum Beispiel gegen Sporting gespielt haben und echt, echt Schwierigkeiten hatten in der Defensive gegen dieses unablässige Attackieren der Costa-Brüder. Und ich fand von der Spielweise her, das ist ja jetzt dem, was der SC Magdeburg spielt, nicht völlig unähnlich. Und ich habe die Probleme einfach der Berliner dort in der Abwehr gesehen. Und das hat mich wahrscheinlich dann zu diesem Gefühl gebracht oder zu diesem Eindruck, dass das bei der aktuellen Verfassung der Magdeburger eher Richtung SCM geht. Ja. Aber natürlich bin ich nicht dahin gefahren und war mir da ganz sicher. Das war einfach nur meine Erwartungshaltung oder meine Vermutung aus diesen Erfahrungen heraus. Ja. Und Tatsache ist doch einfach auch, das weiß doch jeder, der sich damit beschäftigt, dass Magdeburg den breiteren Kader hat, keine Verletzungsprobleme im Moment, alle funktionieren, und was, wenn du dann, wie gestern geschehen, man hat ihn ja fast schon ein bisschen vergessen, weil die Magdeburger so überragend spielen in dieser Saison. Ich glaube, was? 27., 28. Minute kommt dann plötzlich Gisli Christiansson rein. Wir sprechen von Gisli Christiansson, derjenige, der die Magdeburger zum Champions League Sieg getragen hat. Den gibt's ja auch noch. Und wie? Und wie explosiv er schon wieder dann war und wie er auch gestern echt helfen konnte und wie du ihm ja auch dann angemerkt hast, dass er endlich wieder mittendrin sein wollte. Also das sind einfach Möglichkeiten in der Breite, die die Füchse nicht haben. Und es war für mich klar, dass es was Außergewöhnliches braucht auf Füchse Seite, um dieses Spiel in Magdeburg gewinnen zu können. Und die Füchse haben aus meiner Sicht absolut nicht enttäuscht. Aber dieses total Außergewöhnliche, das kam halt nicht, ja. Also zum Beispiel außergewöhnlich wäre gewesen, und da waren sich ja auch alle einig, dass es eine überragende Leistung von Milos Sandes bedurft hätte. Der hat gut gespielt, 12 Paraden, aber es war halt nicht außergewöhnlich. Und so hat am Ende halt ein bisschen was gefehlt. Und insofern ist für mich gestern nichts Unerwartetes passiert in Magdeburg. Ich formuliere es mal so rum.
Stimme dir übrigens komplett zu, es braucht etwas Außergewöhnliches, um diesen SC Magdeburg zu schlagen. Und du hast es ja gerade schon angedeutet, vielleicht sind die Füchse dazu gerade nicht in der Lage, also in diesem Moment. Jetzt gibt es natürlich zwei Rückkehrer mit Paul Drucks und Fabian Wiede, das macht den Kader ein bisschen breiter, aber auch da müssen wir ehrlich sein, Markus, die brauchen natürlich auch ihre Zeit, bis sie da wieder reinfinden. Ich meine, Gisli Christiansson in der 28. von der Bank zu bringen, das ist was anderes, wenn vorher Felix Klar die ganze Zeit überragend Regie führt oder andere das tun, aber Wiede und Drucks merkt man dann schon noch an, wie lange sie raus gewesen sind.
Ja, eindeutig. Also da wirkte gestern Gisli deutlich spritziger. Ne? Ist ja auch ein paar Jahre jünger. So, und wenn du gerade sagtest, dazu waren die Berliner vielleicht nicht in der Lage, was, wenn man es aber dann wieder nochmal ein bisschen sich in Erinnerung ruft, was da gestern passiert ist, so weit waren die Berliner gar nicht weg. Also der Sieg war natürlich verdient und möglicherweise ist der SCM gar nicht ans Limit gegangen oder musste nicht ans Limit gehen. Ja, das habe ich mir hinterher dann auch nochmal gesagt. Aber es waren 3 Tore Unterschied und einige Momente sind auch ein bisschen unglücklich für die Füchse gelaufen. Also ich finde, man sollte das nicht unterschätzen. Das Thema Spielglück, also zum Beispiel hatte ich den Eindruck, gefühlt waren alle Abpraller beim SCM. Und das hat ja nicht immer was mit falschem Stellungsspiel oder irgendwas zu tun, sondern da spielt auch das Glück mit in dieser hundertstel Sekunde, wo der Abpraller hingeht vom Torhüter. Ja. Würde mir noch ein paar andere Beispiele einfallen, aber das soll jetzt in keiner Weise die Verdientheit des Sieges des SCM in Frage stellen. Mein Eindruck war, dass Magdeburg durchaus noch ein bisschen was in Reserve gehabt hätte. Aber weit weg war Berlin nicht. Und wenn es ein bisschen günstiger gelaufen wäre vom Spielverlauf, es gab so ein paar Phasen, ja, wo ich mir dachte, Mensch, an der und der Stelle wäre das jetzt anders gelaufen, hätte das Ganze nochmal einen anderen Drive bekommen können. Ja. Aber so war es halt nicht. Und das zeichnet den SCM im Moment aus. Also die Coolness, und die war ja auch gestern zu sehen, du hast ja zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl, dass sie in irgendeine Hektik kommen könnten, und hatten auch gestern, glaube ich, 7 oder 8 technische Fehler nur. Das ist die ganz große Qualität dieser Mannschaft. Also da kann man nur den Hut vorziehen. Der SCM ist von der Qualität her, ich prognostiziere das nicht, aber von der Qualität her, das sage ich mit voller Überzeugung, in der Lage, alle Titel zu gewinnen in diesem Jahr.
Das glaube ich auch. Und ich meine, es sagt ja auch ein bisschen was aus, dass du gerade gesagt hast, du hattest nicht unbedingt den Eindruck, dass die ans Limit gegangen sind in dem Spiel, das in der Liga vielleicht über die deutsche Meisterschaft entscheidet. Muss man sich auch mal vorstellen.
Nein, das klingt ja so, als hätten sie mit den Berlinern gespielt. Nein. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass sie nicht am Limit performt haben. Ja, und dass der SC Magdeburg noch besser spielen kann, als er das gestern getan hat.
Ja, also ich bin nach wie vor von dieser Mannschaft sehr begeistert, und was mir auch auffällt, weil du ja gerade gesagt hast, die sind so cool und abgezockt, das ist etwas, was sie sich jetzt in den letzten Jahren auch sehr hart erarbeitet haben, weil sie auch wissen, wir können bis zum letzten Spiel in jedem Wettbewerb immer um den Titel mitspielen. Und das war in den letzten Jahren immer so. Entweder sie haben ihn gewonnen oder sie haben dann im Finale verloren, aber sie waren immer bis zum letzten Spiel mit drin. Und das macht ja, glaube ich, auch etwas mit dir als Spieler.
Ja, die Mannschaft ist enorm gewachsen. Also man kann gar nicht genug Hüte ziehen vor dem, was Bennett Wiegert da aufgebaut hat. Ja, wie er die Mannschaft über die Jahre Punkt für Punkt zusammengestellt hat. Ja, wie er von Anfang an eine ganz klare Spielidee hatte. Weißt du, weil das ja ein Prozess, der sich nicht von heute auf morgen vollzieht, und dann übersieht man vielleicht auch an manchen Stellen die Größe dieses Prozesses. Ich bin der Überzeugung, dass Bennett Wiegert mit dem, was er da in Magdeburg aufgebaut hat, ein großes Stück weit den modernen Handball, ich will jetzt nicht das Wort revolutioniert in den Mund nehmen, weil andere sich ja auch ähnliche Gedanken hatten, aber er hat das halt wirklich stilprägend jetzt vorgelebt mit dem SC Magdeburg. Und mehr kannst du eigentlich nicht erreichen, finde ich. Ja. Und Titel haben sie auch mittlerweile alle gewonnen. Also die Vitrine ist voll. Also Champions League Sieg, Meisterschaft, DHB-Pokal, Super Globe. Also es ist einfach maximal. Und die sind noch nicht fertig, ganz offensichtlich.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, davon sind sie tatsächlich noch relativ lange entfernt. Und es gelingt ja Bennett Wiegert auch immer wieder, die älteren Spieler, die den Verein verlassen, durch jüngere gleichwertig oder sogar noch besser zu ersetzen. Das macht mir fast schon ein bisschen Angst. Aber gut, ich meine, wir wollen uns nicht beschweren, wenn wir so eine tolle Mannschaft in der Bundesliga haben, die auch international in der Lage ist, um Titel mitzuspielen. Was machen wir denn jetzt mit diesem Ergebnis? Nee, warte mal, da fällt mir noch ein. Du hast ja gestern...
Ja, mir bitte. Fällt auch noch was ein, aber sag erst du.
Also was mir aufgefallen ist, du hast gestern auch Magnus Saugstrup das ein oder andere Mal hervorgehoben. Ein Spieler, der vielleicht oft auch ein bisschen unterm Radar läuft, weil er natürlich nicht sonderlich extrovertiert ist, weil er da einfach nur am Kreis ganz solide seine Arbeit macht und hinten in der Abwehr auch. Aber solide ist massiv untertrieben. Er hat gestern 6 Würfe, 6 Tore und hinten räumt er auch ab. Für mich ist das ein absoluter Weltklasse-Spieler, vorne wie hinten. Und ich weiß nicht, ob wir den sogar noch ein bisschen unterschätzen.
Ja, er ist halt vielleicht nicht ganz so auffällig wie ein Gisli, ja, wenn er da diesen Explosionsschritt macht und seinen Gegnern zum Teil quer in der Luft liegend vorbeifliegt. Das gleiche halt auch bei Gitzel. Das sieht vielleicht fürs Auge spektakulärer aus, aber also Magnus Saugstrup, wenn du es in Kombi nimmst, den gesamten Spieler, was er für einen Beitrag leistet für das Magdeburger Spiel, vorne wie hinten und im Übergang, also im Tempospiel, und zwar sowohl nach vorne als auch im Rückzug, ist er für mich MVP-Kandidat in dieser Saison. Er ist der Spieler in der Bundesliga mit der besten Abschlussquote, um die 90%. Und er spielt wirklich überragend in der Abwehr, so beweglich, dieser Innenblock. Das zieht sich ja bis in die Abwehr hinein. Ja? Weißt du, diese Spielertypen, diese beweglichen Spielertypen, auf die Bennett Wiegert setzt, mit O'Sullivan und Saugstrup da im Innenblock. Also das begeistert mich total. Aber was ich unbedingt noch sagen wollte, weil wir jetzt natürlich hier die Elogen über den SCM ergießen, das ist mir echt wichtig. Das darf nicht hinten runterfallen. Die Berliner spielen eine phänomenale Saison. Und man muss doch auch auf die Zusammenstellung der Mannschaft und auf die Grundidee muss man gucken und das in die Bewertung mit einbeziehen. Die Berliner hatten so viele Verletzte und sie haben nicht nachverpflichtet. Sie haben immer wieder aus diesem großartigen Fundus an Nachwuchsleuten zurückgreifen können, die beigetragen haben, die performt haben. 6:21 Weltmeister. Das ist schon eine ganz andere Mannschaftszusammenstellung als die beim SCM. Und das wollen wir auch nicht vergessen, dass sie immer noch Tabellenführer sind. Die Magdeburger haben ja noch dieses Nachholspiel und sie haben weniger Minuspunkte und sie sind für mich jetzt auch ganz klarer Favorit in der Meisterschaft. Aber das ist wirklich überragend, dass diese Berliner vor Flensburg und vor Kiel stehen und immer noch voll im Rennen sind um die Meisterschaft und um den zweiten Champions League Platz. Das ist herausragend. Und das möchte ich einfach gewürdigt wissen an dieser Stelle. Und würden die Berliner mit diesem Konzept tatsächlich Meister werden, dann wäre das was Außergewöhnliches.
Kann ich dir nur zu 100% zustimmen. Und deswegen würde ich mich tatsächlich sehr darüber freuen, wenn sie irgendwann mal mit diesem Konzept deutscher Meister werden. Es wird in dieser Saison unglaublich schwer. Aber wir sind auch nicht davon ausgegangen, Markus, dass Magdeburg in Hannover verliert.
So ist es. Auch der SC Magdeburg hat diese Momente, wo sie in den letzten 10 Minuten halt dann nicht mehr getroffen haben. Wie oft kommt das vor? Das kannst du ja dann, wenn du die Anzahl der Spiele dagegen legst, dir selber ausrechnen. Das kommt dann alle 20 Spiele mal vor. Keine Ahnung, sage ich jetzt einfach mal so. Das kann natürlich nochmal passieren in dieser Saison. Ich glaube bloß nicht, dass die Berliner alle Spiele gewinnen werden bis zum Saisonende. Deswegen ist der SCM für mich jetzt schon Favorit, auch wenn das punktemäßig alles selbstverständlich, das sind die Fakten, ja, nicht die Vermutung, sondern die Fakten, sehr eng beieinander ist. Aber nochmal, diese Grundsubstanz, die ist einfach etwas größer beim SCM und das hat sich gestern auch ausgezahlt und gezeigt.
Dann abschließend würde ich gerne von dir wissen, hast du noch etwas hinzuzufügen und vielleicht 2, 3 Sätze noch zum Abstiegskampf von dir, weil das, was da gerade unten passiert in der Tabelle, ist schon ein bisschen bemerkenswert.
Ja, in 2, 3 Sätzen gar nicht so einfach zusammenzufassen. Wir hatten ja vor ein paar Wochen noch die Situation, dass im Grunde die halbe Liga nach unten gucken musste, weil die Abstände zu den Abstiegsplätzen so gering waren. Und einer nach dem anderen scheint sich jetzt aus diesem Abstiegskampf zu verabschieden. Also die Leipziger vor allen Dingen mit 3 Siegen in Folge, die sind raus. Weißt du, innerhalb von 2 Wochen quasi. Da musste man sich ja schon ein bisschen Sorgen machen. Auf der anderen Seite, die hatten natürlich jetzt einfach auch ein paar Spiele weniger. So, wer hat noch gewonnen? Der HSV hat 2-mal gewonnen, hat einen Riesenschritt rausgemacht. Die Erlanger haben jetzt gewonnen gegen die Rhein-Neckar-Löwen. So sammeln die alle ihre Punkte. Im Moment deutet sehr vieles darauf hin, dass es eben nur noch zwischen Balingen, dem BHC und Eisenach geht. Nur einer wird drin bleiben. Ich will es nicht ausschließen, ja, dass auch nochmal eine andere Mannschaft da unten reingeraten könnte, aber im Moment sieht es nach den Dreien aus. Ja, der BHC, ich habe das Spiel natürlich nicht sehen können gestern gegen den VfL Gummersbach, weil ich zu der Zeit noch in Magdeburg war. Das lief ja nicht ganz parallel, bisschen zeitversetzt, aber ich habe es noch nicht gesehen. Das Ergebnis ist aber eindeutig. Also die Mannschaft ist in einer unglaublich komplizierten Situation. Die anderen beiden, Eisenach und Balingen, sind diesbezüglich, was die mentale Ausgangssituation betrifft, natürlich im Vorteil. Eisenach erkämpft sich einen Punkt gegen Hannover, sind immer wieder nah dran, haben natürlich auch ein paar Chancen ausgelassen. Selbiges gilt für den HBW. Aber ich sag dir, weil ich eben am Freitag auch in Balingen war und weil da die Eindrücke auch nochmal frisch sind und weil ich die Mannschaft einfach auch gut kenne und auch den Trainer, auch da muss ich immer wieder meinen Hut ziehen. Ja, sowohl vor Eisenach als auch vor Balingen. Weißt du, da verlieren die unglücklich minus drei gegen die MT Melsung. Vermutlich hat die MT einen dreimal so hohen Etat wie Balingen. Und hinterher kriege ich mit, dass man richtig unzufrieden ist in manchen Teilen beim HBW. Also frage ich mich manchmal schon, wo der Realitätssinn bleibt. Natürlich wirst du immer ein paar Momente im Spiel finden, wo du auch aus Balinger Sicht sagen kannst, Mensch, da hatten wir eine Chance, da haben wir was liegen gelassen. Und ja, sie hatten eine Chance gegen die MT. Aber bemerkenswert ist, dass man unter solchen Umständen aus diesen Außenseitersituationen immer wieder so gut mitspielen kann mit deutlich besser besetzten und besser bestückten Mannschaften. Und wenn du dir, übrigens auch das finde ich krass, wenn du dir mal anguckst, wie gut die Tordifferenzen sind, durchgehend, also wie knapp die Spiele im Schnitt sind, wie selten eine Mannschaft komplett auseinandergenommen wird, das ist ja auch ein Qualitätssiegel in der Breite. Und übrigens gestern, als ich vorm Spiel nochmal die letzten Zahlen durchgegangen bin, also vorm Topspiel in Magdeburg, ist mir aufgefallen, dass im Schnitt pro Spiel, gebt ihr das mal, der HBW weniger Gegentore als 18. kassiert als der Tabellenführer Berlin. Ist tatsächlich so gewesen vor dem Spiel gestern, war 0,1, also im Schnitt die Berliner, glaube ich, 29,4 Gegentore pro Partie, Balingen 29,3. Also bitte, hey, die Bundesliga ist das Schönste und das Brutalste, was es an Wettbewerb gibt.
Das ist absolut so. Zwei, drei Sätze, war ein bisschen schwer, wusste ich vorher. Markus, herzlichen Dank für deine Einschätzung auch zum Abstiegskampf und natürlich zum Knaller zwischen Magdeburg und Berlin. Erste Pause heute in einer langen Sendung, so viel kann ich sagen, bis sofort. Ich habe es ja eingangs gesagt, wir haben einiges zu besprechen in der heutigen Ausgabe und sie könnte noch viel länger werden, als sie eigentlich wird. Es gibt ein paar Sachen, die kann ich gar nicht richtig reinpacken in diese Folge, aber ich habe den Kollegen eingeladen, der in Stuttgart vor Ort gewesen ist und dort ein, glaube ich, unfassbar spektakuläres Final Four der Frauen miterlebt hat und den begrüße ich jetzt. Hat auf einer Autobahnraststätte angehalten, um mit mir jetzt zu plaudern. Habe ich das richtig verstanden, Björn Parzen?
Ja, genau. Raststätte übertrieben. Es ist ein ganz normaler Parkplatz, aber hallo erstmal an alle.
Ja, freut mich, dass du dir die Zeit nimmst und das ist ja nicht selbstverständlich, wenn du gerade auf dem Weg zurück nach Hause bist. Erstmal vielleicht nur in ein paar Worte zusammengefasst. Was war das denn bitte für ein Wochenende da in Stuttgart?
Also es war unglaublich. Also ich habe mit Andreas Thiel, dem Präsidenten der HBF, nach der Pokalübergabe geredet und er sagte, was ein geiles Wochenende. Das war sein erstes Statement, nachdem er den Pokal übergeben hatte. Und man muss wirklich sagen, es war ein klassisches Final Four, wo man gesehen hat, dass wenn man vorher gesagt hat, immer den schönen Satz, beim Final Four kann alles passieren. Und genauso ist es eingetreten. Es war wirklich, man kann es so sagen, eine richtig schöne Werbung für den Handball, für den Frauenhandball und auch für den Pokalwettbewerb.
Also sensationell. Wir wissen natürlich mittlerweile längst, dass die Tussis aus Metzingen den Pokal gewonnen haben. Das ist eine absolute Sensation. Ich glaube, wir hatten im Vorfeld mit vielen Dingen gerechnet, aber damit auf gar keinen Fall. Vielleicht hatte der eine oder andere geglaubt. Und ich denke, da gehörst du auch dazu, Björn, dass der THC vielleicht auch nach dem Unentschieden zuletzt in der Liga gegen Bietigheim in der Lage ist, den großen Favoriten zu schlagen, um dann im Finale Oldenburg oder Metzingen zu schlagen. Aber dass am Ende Metzingen den Pokal holt, damit habe ich definitiv nicht gerechnet.
Also ich sage, andere, die noch viel mehr Ahnung vom Handball haben als wir, haben damit auch nicht gerechnet. Denn Herbert Müller, just der Trainer des Thüringer HC, hatte vor dem Finale seinen Tipp bekannt gegeben, das wird ein +10 für Bietigheim. Also Herbert, von dieser Seite hier, wir lagen alle falsch, glaube ich. Ja, du hast es angesprochen, also das Halbfinale Bietigheim gegen Thüringer HC haben viele als vorweggenommenes Finale gesehen. Es war ein sehr spannendes Spiel. Nicht so dramatisch wie das Halbfinale davor, da kommen wir gleich noch zu. Aber es war ein Spiel, wo der Thüringer HC durchaus die Chance hatte, wie in der Liga, auch den Bietigheimern bis zum Schluss wirklich Paroli zu bieten. Aber der entscheidende Faktor war, dass der THC 4-7 Meter verworfen hat im gesamten Spiel. Und Herbert Müller sagte zu Recht danach, das waren genau die 4 Tore, die uns gefehlt haben beim 25-21. Und das sieht man auch, es war ein Spiel der Abwehrreihen. Beide Mannschaften haben einige Fehler in der Offensive gemacht. Die Bietigheimer am Ende ein bisschen weniger. Und sie hatten auch ein bisschen mehr die Breite des Kaders nutzen können in der Schlussphase. Aber wie gesagt, der THC hatte seine Chancen. Wären nicht die 4 verworfenen 7 Meter und 1-2 Zeitstrafen gewesen, die sie eingehandelt haben, dann hätten sie Bietigheim tatsächlich schlagen können.
Ich habe Teile des Spiels gesehen, insbesondere die Phase, in der Bietigheim das dann für sich entschieden hat. Ich war ja in Ungarn, in Tatabánya, beim Pokalfinal vor der Frauen dort vor Ort. Ich muss sagen, das war übrigens hochspektakulär. Der FTC hat zum dritten Mal in Folge den Pokal da gewonnen und sich gegen den großen Favoriten aus Győr durchgesetzt. Und ja, wie gesagt, ich kann nicht alles in diese Sendung packen. Da könnte ich alleine auch locker eine Viertel oder eine halbe Stunde drüber sprechen. Das war wirklich ja absolut begeisternd und das muss man mal erlebt haben. Also sonst kann man eigentlich davon gar nicht erzählen. Das ist spektakulär gewesen. Aber wir bleiben natürlich bei dem ähnlich spektakulären oder vielleicht sogar noch spektakulären Final Four in Stuttgart. Denn ja, wie gesagt, Bietigheim hat dann am Ende unter anderem davon profitiert, dass der Thüringer HC einige Chancen hat liegen lassen und ja, dann doch ins Finale eingezogen. Und Thüringen lag anders als im Ligaspiel nicht die ganze Zeit hoch zurück und hat dann fast das Comeback geschafft, sondern es war ja durchweg eng am Ende dann halt doch nicht gut genug. Das zweite Halbfinale, Björn, das ist ein historisches. Da ging es ins 7-Meter-Werfen und am Anfang flatterten den Spielerinnen auf beiden Seiten ziemlich die Nerven in diesem 7-Meter-Werfen, sowohl bei Oldenburg als auch bei den Tussis aus Metzingen. Aber zunächst mal das Spiel an sich, das ging ja auch hin und her.
Das war absolut so. Also man muss sagen, also man hat ja schon viele Achterbahnfahrten im Handball erlebt, aber sowas dort, Oldenburg hat den besseren Start, dann übernimmt Metzingen die Kontrolle und Oldenburg ist völlig von der Rolle, gerade in der Offensive, ihre beiden wirklich sonst sehr starken Rückraumwerferinnen mit Merle Carstensen und Toni Luisa Reinemann haben einige Bälle verworfen. Metzingen führt dann eigentlich die ganze Zeit so bis in die 50. Minute rein, wo jeder geglaubt hatte, das Spiel sei gelaufen. Dann kam Oldenburg plötzlich zurück und drehte das Spiel, glich aus, geht dann sogar kurz vor Schluss in Führung mit 26-25, ist selber in Ballbesitz, verliert den Ball, wirklich mit der Schlusssirene macht Dagmara Nutzon, macht den Ausgleich für Metzingen und dann im Wettbewerb ist es so, im Halbfinale gibt es keine Verlängerung, gibt sofort 7-Meter-Werfen, da ging das 7-Meter-Werfen los und man muss dazu sagen, von den ersten 10 Würfen wurden 6 entweder gehalten oder verworfen und eine überragende Figur, Camilla Kantor, die Torfrau von Metzingen, die hatte im 7-Meter-Werfen 3, also in den ersten 5 alleine 3 gehalten, dann sah es plötzlich so aus, dass Oldenburg diese 7-Meter-Werfen gewinnen könnte, verwirft dann den letzten und dann geht es eben in den Shootout. Da wurde ein bisschen diskutiert, ob jetzt direkt Nummer 5 werfen oder nur eine und danach die Entscheidung gefallen ist. Letztlich kam man zu der normalen Regel zurück, dass es ein richtiges Shootout war. Und da war es am Schluss, Metzingen macht den Siegtreffer und die arme Lisa Beruta von Oldenburg scheitert erneut, dann kam Tor und damit war Metzingen im Finale. Für Metzingen, das muss man dazu sagen, das erste Finale seit 2017. Damals hatten sie gegen Buxtehude das Finale mit einem Tor verloren. Und danach, das ist natürlich auch die Geschichte dieses Final Fours, sind sie konstant im Halbfinale an Bietigheim gescheitert, beziehungsweise einmal zwischendurch schon in der zweiten Runde gegen Bietigheim. Das heißt also, Metzingen hatte wirklich gegen Bietigheim im Pokal in den letzten Jahren nichts gewonnen. Und dazu muss man auch sagen, Bietigheim hatte vor diesem Finale seit 3 Jahren einer Niederlage in Dortmund in der Liga auf nationaler Ebene kein Spiel mehr verloren und hatte in Stuttgart beim Pokalfinal vor das letzte Spiel überhaupt, das sie verloren hatten, war just gegen den Thüringer HC. Ein Finale 2019, das damals Emily Bölk in der letzten Sekunde entschied. Und damit waren die Rollen eigentlich recht klar verteilt vor dem Finale. Bietigheim als Titelverteidiger wollte den 4. Pokalsieg in Folge. Metzingen war der Underdog, aber was sie dann im Finale gezeigt haben, war wirklich unglaublich.
Ja, Das war in der Tat unglaublich. Übrigens die erste Niederlage von Bietigheim seit dem 31. März damals in Dortmund, weil du das Ligaspiel angesprochen hast, 2021. Eine unfassbare Serie ist damit zu Ende gegangen. Da sollte man vielleicht auch mal sagen, Hut ab und Gratulation, dass man das über Jahre so dominiert hat, zumindest auf nationaler Ebene, denn das ist alles andere als selbstverständlich. Selbst wenn man den besten Kader hat, heißt das nicht, dass man immer noch quasi unschlagbar ist, und das waren sie jetzt für 3 Jahre, zumindest halt was die Wettbewerbe in Deutschland angeht. Und kurz noch, bevor wir das vergessen, der Thüringer HC ist ganz, ganz schwach reingekommen in das Spiel um den 3. Platz gegen den VfL Oldenburg, lag glaube ich mit 8:1 zurück, und am Ende haben sich die Oldenburgerinnen dann auch mit 34:30 durchgesetzt. Aber wichtig ist natürlich dieses Endspiel, und du hast es gerade auch schon angedeutet, das ist eins definitiv für die Geschichtsbücher. Also ich habe mit viel gerechnet, 17:15 führte der Favorit aus Bietigheim zur Pause, und dann denkst du dir ja, gut, okay, Bietigheim wird das schon irgendwie zu Ende spielen. Aber dann haben die es tatsächlich nicht geschafft, den Ball noch regelmäßig genug im Tor unterzubringen. Also nur noch 9 Treffer nach der Pause, und dadurch hat Metzingen das Spiel gewonnen.
Es war wirklich so, es hatte jeder damit gerechnet, okay, 17:15, genau wie du sagst, sie setzen sie jetzt ab und dann ist das Ding gegessen. Nein, es war dann so, Metzingen blieb immer dran, und mit jeder Minute, wo Metzingen sich nicht abschütteln ließ, hat Bietigheim im Angriff wirklich immer mehr Chancen verworfen. Man muss sagen, die beiden Metzinger Torfrauen, Kamptor und Maike Weiß, die dann auch zur besten Torfrau gewählt wurde, die haben super gehalten, und die Metzinger Abwehr, angeführt von MVP des Turniers, Julia Behnke, hat sich da wirklich reingegangen. Sie haben gekämpft wie die Wilden, hätte ich jetzt fast gesagt. Und sie haben dann tatsächlich geschafft, dass sie den Ausgleich schaffen und dann sogar in Führung gegen die Führung auf 3 Tore ausbauten. Dann kam Bietigheim nochmal auf 1 Tor ran. Und dann muss man sagen, was in den letzten 20 Minuten Jana Scheib aus dem Rückraum gemacht hat von Metzingen. Sie hat jeden Wurf fast getroffen. Sie hat unglaubliche 9 Tore gegen Bietigheim im Tor untergebracht. Und am Ende waren sie selber so überrascht von sich. Also wenn man mit Marin Weigel geredet hat, die gesagt hat, das kann man doch gar nicht in Worte fassen, das ist eigentlich unglaublich. Und ja, was man vielleicht als Indiz deuten kann, Metzingen hatte nicht einmal Siegershirts drucken lassen. Vielleicht das Aberglaube, vielleicht aber auch, weil sie gesagt haben, wir haben ja keine Chance. Und am Ende standen sie auf dem Siegerpodest.
Nochmal an der Stelle herzliche Gratulation. Es ist der erste Titel in der Vereinshistorie der Tussis aus Metzingen. Das haben sie sich mehr als verdient. Jana Scheib war übrigens im TV-Interview hinterher völlig aufgelöst. Also die war dermaßen emotional. Ich weiß nicht, ob du hinterher noch die Gelegenheit hattest, das zu sehen, aber vielleicht hast du ja auch mit ihr persönlich gesprochen nach dem Spiel.
Ja, also ich habe das Interview so ein bisschen verfolgt von der Seite. Ja, sie war wie in Trance so ein bisschen, aber das waren sie irgendwie alle. Als sie von dem Siegerpodest runterkamen, sie haben den Humba-Humba-Teteré vor ihren Fans gemacht. Was man da sagen muss, das muss man generell sagen, die 4 Fangruppen haben eine unglaubliche Stimmung in der Porsche Arena gemacht. Also auch aus Oldenburg und Thüringen waren über 200 Fans da, Bietigheim und Metzingen sowieso als quasi Mitgastgeber, hätte ich jetzt fast gesagt, als schwäbische Heimmannschaften. Da war eine Riesenstimmung, aber die Metzinger, die standen auf im Feld und die wussten irgendwie gar nicht, was ihnen passiert. Und der Trainer Werner Wösch sagte dann auch nach dem Spiel, ich habe immer wieder auf die Uhr geguckt und gesagt, reicht das noch, reicht das noch? Und dann hat es gereicht. Und man muss ehrlich sagen, wenn man jetzt so sieht, eine Maren Weile hört nach dieser Saison auf. Sie hat gesagt, ich habe jetzt 10 Jahre in Metzingen gespielt. Wir waren so oft in Stuttgart oder beim Final Four dabei. Wir haben nie was gerissen. Und sie sagt wirklich, das nimmt man hier vollkommen ab. Das ist ein Moment, an den wir uns alle erinnern werden. Und dann vielleicht noch als nette Begebenheit, mitten in die Pressekonferenz platzte plötzlich die ganze Mannschaft von Metzingen mit dem Pokal, mit Sekt, und haben dann eine riesen Sektfontäne auf Werner Böge und Maren Weigel gespritzt. Und man hat ihnen die Freude, aber auch so angesehen, so, was haben wir hier jetzt eigentlich gerade geschafft?
Also ich kann meine Glückwünsche nur nochmal wiederholen und mehr als verdient, weil sie eben ja nicht gerade als Favorit auf den Titel in dieses Turnier gegangen sind und am Ende vielleicht sogar mit einem überraschenden Erfolg gegen Oldenburg. Ich weiß es nicht, das sind eigentlich 2 Mannschaften auf Augenhöhe, aber weil du gerade auch Werner Bösch erwähnt hast. Erstmal finde ich ein ganz, ganz feiner Kerl und er macht da sehr gute Arbeit. Metzingen muss in den letzten Jahren immer mit gefühlt weniger Geld auskommen, verlieren immer wichtige Spielerinnen zum Saisonende. Maren Weigel, hast du auch gerade gesagt, die Nationalspielerin wird ihre Karriere beenden. Vielleicht, wenn es für sie persönlich gut läuft, mit einem Auftritt bei den Olympischen Spielen, aber das ist Zukunftsmusik. Also ganz herausragend, was Metzingen da geleistet hat. Ich hätte von dir aber gerne auch eine Einordnung aus Sicht der SG BBM Bietigheim. Für die ist das eine Riesenenttäuschung, muss man wirklich so sagen.
Auf jeden Fall. Das hat man allen angesehen. Sie haben damit, meine ich, nicht gerechnet. Also nicht, dass sie irgendwie überheblich gewirkt hätten oder gesagt haben, komm, das nehmen wir im Vorbeigehen mit. Aber sie haben in beiden Spielen eine sehr, sehr hohe Fehlerzahl sich erlaubt. Und man muss sagen, das erste Spiel haben sie, das Halbfinale gegen THC, haben sie dank der Abwehr noch gewonnen. Im zweiten Spiel waren sie wirklich in der Defensive nicht so stark, wie man es von ihnen erwartet hätte. Und das hat Carolina Kutlatsch schon auch gesagt, wenn wir auf die Defensive nicht bauen können, dann kommen wir nicht in unser Tempospiel. Und sie haben auch im Finale, obwohl sie den deutlich breiteren Kader haben, davon nicht profitieren können. Jakob Westergaard hat einige Sachen rotiert, aber sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Ja, und die Diskussion kam dann auf, ja, ist das vielleicht jetzt der Knacks auch im Meisterschaftsrennen? Ich glaube es eigentlich nicht, obwohl die Spielerinnen und auch speziell Trainer Jakob Westergaard, die waren komplett geknickt und die waren total enttäuscht. Aber ich denke, in der Meisterschaft werden sie sich jetzt aufrappeln und auch mal sehen, was sie international noch bewegen können. Sie sind ja in den Playoffs in der Champions League, aber das hat man allen angesehen, vom Trainerstab über die Spielerinnen und teilweise auch die Fans. Die waren wirklich geschockt darüber, dass ihre Mannschaft mal wieder verloren hatte. Das Gefühl kannten sie eben so lange nicht mehr.
Ich glaube, es wird äußerst schwer in den Playoffs in der Champions League gegen IKAS. IKAS hat eine herausragend gute Gruppenphase gespielt, ist da Dritter geworden und hat auch teilweise begeisternde Spiele hingelegt, hat zweimal gegen Metz gewonnen und gerade in Metz zu gewinnen ist eigentlich fast unmöglich, wenn man weiß, wie heimstark die Französinnen sind. Von daher, das wird eine richtig, richtig schwere Aufgabe. Man hat auch das Gefühl, dass Bietigheim einfach nicht mehr richtig in Form ist seit der Weltmeisterschaft. Also das kommt auch noch dazu. Und ja, sie wirken auch so, als würden sie diese Sicherheit nicht mehr so richtig ausstrahlen. Auch gerade in engen Spielen haben sie hinten raus immer wieder Probleme und das funktioniert nicht mehr ganz so gut. Übrigens, sie heißen ja dann ab dem Sommer HB Ludwigsburg. Ich habe Zweifel daran, Björn, dass sie wieder eine Siegesserie, also insbesondere eine dreijährige, auf nationalem Parkett hinlegen können. Was denkst du?
Das muss man jetzt einfach mal sehen. Man muss natürlich sagen, sie verlieren Spielerinnen wie Kelly Dulfer und Inga Smietz nach dieser Saison. Ich glaube auch nicht, dass es so eine One-Team-Show nochmal geben wird. Ich glaube, das rückt alles auch ein bisschen enger zusammen. Und man muss natürlich sehen, nächste Saison ist in der Bundesliga ein bisschen anderer Modus. Das heißt also, man hat die Normalrunde und danach die Playoffs. Und Playoffs heißt, wenn du dir einen schlechten Tag erlaubst, dann kann im Halbfinale, im Viertelfinale oder spätestens im Finale dann der Traum auch schon mal ausgeträumt sein. Deswegen, du musst anders an die Saison herangehen auf nationaler Ebene, weil du eben ein anderes Spielsystem hast. Und ich glaube, auch wenn viele das System mit Reduzierung der Liga und Einführung von Playoffs kritisiert haben, ich finde, das ist ein super System, weil es bringt einfach eine ganz andere Spannung nochmal rein, weil plötzlich auch der Achte der Normalrunde zumindest eine mathematische und sportliche Chance hat, auch um den Titel wieder mitzuspielen.
Ja, ich bin da zweigeteilter Meinung, kann das aber verstehen, dass man ein bisschen was verändert in der Bundesliga, denn du hast es ja gesagt, es war eine One-Team-Show in den letzten Jahren und klar, das liegt natürlich auch daran, dass sie in Bietigheim das meiste Geld zur Verfügung haben und auch den besten Kader und deswegen waren sie in den letzten Jahren immer wieder deutscher Meister mit einer kurzen Ausnahme, als Dortmund mal den Titel geholt hat. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, man muss ja zwei Sachen noch sehen. Metzingen hat sich jetzt gleich für zwei Wettbewerbe qualifiziert. Als Pokalsieger bist du in der European League dabei. Und sie werden auf jeden Fall am 31. August beim ersten gemeinsamen Supercup von HBF und HBL am Start sein, im Düsseldorfer PSD-Dom. Sie sind die erste Mannschaft, die sich dafür qualifiziert hat. Alle drei anderen, bei Männern und Frauen, stehen noch nicht fest. Und deswegen, die Metzinger werden das auf jeden Fall in ihre Saisonplanung mit einnehmen. Und vielleicht gewinnen sie ja nach dem ersten Titel, den sie jetzt gewonnen haben, vielleicht ja noch einen zweiten.
Ja, aktuell kann das durchaus sein. Mit dem Schwung, den sie jetzt haben, werden sie da auf jeden Fall, glaube ich, äußerst positiv in diesen Supercup gehen. Ist zwar noch ein paar Monate hin und stehen auch ein paar Veränderungen im Kader an, aber gucken wir mal. Niemand hätte gedacht, dass Werner Bösch in der Lage ist, mit dieser Mannschaft Pokalsieger zu werden. Er hat es geschafft. Warum sollte er nicht auch dann Ende August den Supercup gewinnen? Björn, vielen Dank nochmal, dass du kurz Rast gemacht hast und es gibt die nächste Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich schauen wir voraus auf die Olympia-Qualifikation. Wir schauen ja bei Kreisab nicht nur zurück, sondern auch voraus. Und dieses Mal ist das Thema die anstehende Olympia-Qualifikation der Männer. Und ich habe jemanden eingeladen, der auch schon von den Olympischen Spielen vor Ort berichtet hat. Das ist Olaf Bruchmann, der Chefredakteur der Handballwoche. Moin, Olaf.
Hallo, Sascha, grüße dich.
Wir sprechen über ein Turnier, das ja erst in ein paar Monaten stattfinden wird. Und wir schauen gerade mal, welche Mannschaften bereits qualifiziert sind. Und das ist tatsächlich seit dem 13. September 2017 offiziell Frankreich, logischerweise als Gastgeber. Dann der Weltmeister 2023, das ist Dänemark. Der Pan-Amerika-Meister des Vorjahres, Argentinien. Über das asiatische Qualifikationsturnier ist Japan qualifiziert. Über die EM dieses Jahr Schweden als Bronzemedaillengewinner und der Afrikameister Ägypten. Und dann gibt es halt, wie gesagt, noch drei Qualifikationsturniere. Und dann gibt es, wie gesagt, noch drei Qualifikationsturniere. Und eines davon findet am kommenden Wochenende ab Donnerstag in Hannover statt. Dann gibt es noch eins in Spanien, in Granollers, und eins in Tatabánya in Ungarn. Aber wir konzentrieren uns zunächst mal natürlich auf das Turnier, das in Deutschland stattfindet, mit der deutschen Mannschaft, mit Kroatien, Österreich und Algerien. Denn Zweiter muss man werden, und muss man sich Sorgen machen, Olaf?
Nein, ich mache mir keine Sorgen, auch wenn ich gehörig Respekt habe vor diesem Turnier. Aber vor dem Hintergrund der guten Leistung bei der Heimeuropameisterschaft, vor der Euphorie, die von den Rängen aufs Feld schwappte, und das hoffe ich genauso, dass das in Hannover sein wird, habe ich keine Sorge, aber wie gesagt, nötigen Respekt, und ich bin dennoch davon überzeugt, dass die deutsche Mannschaft Erster oder Zweiter wird bei diesem Turnier.
Die Hütte wird voll sein in Hannover, das ist natürlich generell schon mal eine ganz gute Sache. Das heißt, was die Stimmung angeht, müssen wir uns überhaupt keine Sorgen machen. Aber jetzt hast du gerade gesagt, durch die Unterstützung, da bist du dir sicher, dass das irgendwie funktionieren wird. Wir waren uns aber auch relativ sicher, dass das eine gute Europameisterschaft werden wird. Am Ende hat Deutschland nicht mal die Hälfte der Spiele im eigenen Land gewonnen. Deswegen bin ich jetzt mal so ein bisschen kritisch und sage, man muss sehr aufpassen bei diesen Gegnern. Siehst du das genauso oder hast du da eine andere Perspektive?
Nein, man muss aufpassen. Man muss immer aufpassen, denn das Ziel ist ja für jeden dieser vier Teilnehmer gleich hoch. Die wollen nach Paris, die wollen zu den Olympischen Spielen. Und das ist ja Motivation genug. Und die Österreicher, die werden sehr motiviert sein. Die haben eine tolle Europameisterschaft gespielt. Aber ich glaube, dass das so etwas wie ein One-Hit-Wonder war bei der Europameisterschaft. Die haben einfach diese perfekte Welle getroffen während des Turniers. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, diese Mannschaft zu begleiten bei der Europameisterschaft, und ich war auch echt schwer begeistert, aber ich glaube nicht, dass sie das noch einmal so hinzaubern können.
Auch da will ich mal kurz dagegen halten. Was spricht denn deiner Meinung nach dafür, dass Österreich die Welle jetzt nicht mehr reitet?
Na, so ein Turnier hat ja auch eine gewisse Dynamik, und so ein Dreiervergleich jetzt, also Vierer-Turnier und drei Spiele, ist schon etwas anderes, als wenn du zwei Wochen Vorbereitung hast. Und dann so ein Turnier mit einem Sieg und mit vielen guten Ergebnissen begleitest und dann so eine Euphoriewelle eben reiten kannst. Ich habe meine Zweifel, dass diese Mannschaft, die ohne Frage gut ist, wenn ich an Lukas Vucicek denke oder auch Nikola Bilic oder Konstantin Mösel im Tor, das ist schon eine gute Truppe, aber ich glaube nicht, dass sie das noch einmal schaffen werden. Und ich glaube, dass Deutschland und Kroatien sich die ersten beiden Plätze teilen werden.
Ich habe eine hohe Meinung von dieser österreichischen Mannschaft, weil sie tatsächlich in der Lage waren, ja, die Erwartung erstmal zu übertreffen, aber dann trotzdem innerhalb des Turniers stabil zu bleiben. Das hat mich relativ überzeugt. Ich meine, du hast ja auch die Spiele der EM alle beobachtet und die Österreicher gesehen. Und ich habe sie in der Vorrunde sogar in Mannheim noch vor Ort gesehen und habe mir gedacht, das ist schon eine interessante Truppe. Du hast jetzt gerade die Schlüsselspieler schon genannt mit Lukas Vucicek und Nikola Bilic auf dem Feld und Konstantin Mösel im Tor, der ja im Sommer dann beim TBV Lemgo anheuern wird. Und die Bundesliga, bin ich sicher, auch bereichern wird. Du siehst also für die Ösis gar keine Chance auf die Überraschung? Ich meine, sie könnten ja vielleicht auch die Kroaten schlagen.
Das wäre tatsächlich eine Überraschung. Ich wiederhole mich da gerne. Ich glaube, dass die Qualität der deutschen Mannschaft höher ist, und deswegen glaube ich, dass Deutschland Erster oder Zweiter wird, und dann der zweite Kandidat für einen Qualifikationsplatz für Paris ist für mich Kroatien. Algerien haben wir jetzt noch gar nicht genannt, aber ich glaube auch, dass die in diesem Vierervergleich deutlich abfallen in der Qualität.
Sie sind immerhin Zweiter der Afrikameisterschaft geworden. Allerdings sollten wir auf jeden Fall dazu erwähnen, dass, zumindest sehe ich das so, Ägypten über allen afrikanischen Mannschaften steht. Also das Level, was die Ägypter in den letzten Jahren auch gezeigt haben und immer wieder auch bestätigen konnten, das ist ja auch ganz wichtig, das ist einfach deutlich höher als das aller anderen afrikanischen Mannschaften.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und leider hat die deutsche Mannschaft ja auch bei Olympia in Tokio schlechte Erfahrungen mit Ägypten gemacht. Die haben uns im Viertelfinale rausgeworfen. Und das auch zu Recht. Die waren an diesem Tag einfach besser.
Und deswegen sind sie auch besser als alle anderen afrikanischen Mannschaften. Also nicht nur, weil sie uns damals rausgeworfen haben, aber weil sie halt immer wieder bestätigen, dass sie dieses Level haben. Und sie haben auch viele sehr, sehr gute Spieler. Aber die sind sowieso qualifiziert als Afrikameister und als Zweitplatzierter, wie gesagt, Algerien mit dabei. Und das ist natürlich, glaube ich, schon für Bundestrainer Alfred Gislason relativ schwierig. Also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber eine Mannschaft auf einen Gegner vorzubereiten, bei dem eigentlich kaum etwas bekannt ist.
Ja, das ist definitiv schwierig, aber mittlerweile sind die Trainer ja und auch die Verbände so gut international vernetzt, dass es genügend Videomaterial geben wird. Und Alfred Gislason ist ja ein Videofanatiker fast. Er wird die Mannschaft schon vorbereiten, er wird die legendären kleinen USB-Sticks vorbereiten oder eben die Internetschnittstellen dann nutzen, um seinen Spielern gewisse Sequenzen der Gegner vorzubereiten. Ich bin wirklich überzeugt davon, dass die deutsche Mannschaft sich sehr gut vorbereiten wird und dass sie die Qualität hat, den ersten oder zweiten Platz einzunehmen. Und ich glaube auch, dass die deutsche Mannschaft und der deutsche Verband es verdient haben, bei Olympia vertreten zu werden.
Da können wir gleich noch ein bisschen ins Detail gehen. Lass uns aber bei den Gegnern noch bleiben, bevor wir dann über die deutsche Mannschaft sprechen. Kroatien haben wir jetzt auch schon mehrfach genannt und erwähnt. Eine Mannschaft, die ja in so einem kleinen Umbruch steckt und dann doch auch während der Europameisterschaft mal positiv, aber dann auch wieder negativ überrascht. Das ist ganz interessant. Als Ivan Martinovic noch dabei war zu Beginn des Turniers, da haben sie dieses Sensationsspiel hingelegt gegen die Spanier, wo hinterher jeder gedacht hat, Mensch, was war das denn? Und kann Kroatien vielleicht die große Überraschung der Europameisterschaft werden? Dann hat sich Martinovic verletzt und das hat man auch ganz extrem gemerkt. Dufniak hat dann zwischendurch auch mal ein Spiel aussetzen müssen und wenn die beiden dann bei Kroatien nicht mit dabei sind, dann ändert das relativ viel. Ich halte sie aber für einen äußerst gefährlichen Gegner, auch weil natürlich der neue Trainer von Kroatien, Dago Sigurdsson, ist. Mich hat das ja zumindest ein bisschen überrascht, denn er ist auch der erste Ausländer, der die kroatische Mannschaft trainiert. Also das hat es vorher noch nie gegeben. Immer Kroaten, die Kroatien trainiert haben. Erstmal, wie hast du die Meldung aufgenommen? Und klar, das Gerücht gab es ein paar Wochen, aber am Ende muss ich sagen, ist es doch irgendwie eine kleine Überraschung.
Ja, es ist nicht nur eine kleine Überraschung. Für mich war das eine große Überraschung. Man darf ja nicht vergessen, dass Dago Sigurdsson vorher Japan zu diesen Olympischen Spielen, über die wir die ganze Zeit sprechen, gebracht hat. Er hat sie qualifiziert. Das ist ein Riesenerfolg für die Asiaten. Und irgendwie ja auch das Ergebnis einer mittelfristigen Arbeit, die Dago da geleistet hat. Eine tolle Aufbauarbeit. Und dann kurzfristig wechselt er jetzt die Nation, wird Nationaltrainer Kroatiens und schickt sich jetzt an, die nächste Nation für Paris zu qualifizieren. Also das ist schon echt ein Kuriosum.
Und er hat es ja auch mit der deutschen Mannschaft geschafft. Er hat es also eventuell dann bald mit drei unterschiedlichen Nationen geschafft, mit zwei gleichzeitig, aber nie mit seinem eigenen Land, mit Island. Also das ist interessant. Ich bin auch sehr gespannt, ob er irgendwann mal isländischer Nationaltrainer wird. Was erwartest du denn von dieser kroatischen Truppe? Erwartest du, dass die ja vielleicht auch wieder so auftreten, wie das in der Vergangenheit regelmäßig der Fall gewesen ist, weil viele haben gesagt, Kroatien ist ein bisschen über dem Zenit, insbesondere wenn man auf die Schlüsselspieler schaut, auf den Dufniak, auf den Karadzic, auf den Cindric.
Ja, die letzten Jahre war Kroatien immer so etwas wie eine launische Diva. Mal haben sie Weltklasse gespielt und dann waren sie wieder international nur Durchschnitt. Ich glaube, nach wie vor an einem guten Tag können sie jede Mannschaft schlagen. Da können sie sogar auch bei Dänemark und Frankreich sehr gefährlich werden. Aber dafür muss sehr, sehr viel zusammenkommen. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie so ein bisschen einen Schubs brauchen, damit sie wirklich ihre beste Leistung abrufen können. Und für mich ist, ich wollte fast Bundestrainer Dago Sigurdsson sagen, weil das ja nun auch mal im Sprachgebrauch war. Also der Nationaltrainer Dago Sigurdsson ist ein herausragender Trainer und er schafft es wie kein Zweiter, wirklich ein Team zu bilden. Das haben damals die Bad Boys ja eben bewiesen, als sie 2016 Europameister geworden sind. Völlig überraschend. Ich glaube, dass Dago ein ganz besonderes Händchen hat in der Mannschaftsführung, in der Ansprache mit Individualisten und er schafft es immer wieder, aus jedem Einzelnen das Beste herauszuholen und dann ein Team zu formen. Und wenn ihm das gelingt, dann ist Kroatien eine richtig, richtig gute Mannschaft und dann kann man von dieser Truppe einiges erwarten.
Kann man von dieser Truppe auch erwarten, dass sie Deutschland schlägt?
Ja, natürlich. Also auch Österreich kann Deutschland schlagen, aber wie gesagt, ich finde schon, dass Deutschland besser ist als Österreich in der Qualität. Aber für mich ist das Endspiel um Gruppenplatz 1 in diesem Qualifikationsturnier dann am Samstag in Hannover, wenn Kroatien und Deutschland aufeinandertreffen. Ich glaube, da kommt es auf die Tagesform an und da wird sich vieles entscheiden.
Sagst du denn, Algerien ist gar nichts zuzutrauen. Unterschätzen wir die vielleicht?
Nein, unterschätzen darf man niemanden, sonst wären sie auch nicht bei diesem Qualifikationsturnier. Das wäre ein großer Fehler, sie zu unterschätzen. Aber noch einmal, in dieser Konstellation mit Kroatien, Österreich und Deutschland ist Algerien einfach der schwächste Gegner von der Papierform und auch von den Ergebnissen bisher. Ich glaube nicht, dass sie das schaffen werden, da wirklich einen der drei großen oder größeren Teams zu ärgern.
Dann schauen wir jetzt auf das deutsche Team. Wir haben ein paar Mal schon ein bisschen was erwähnt und du hast da was dazu gesagt. Aber was mir bei der Europameisterschaft sehr gut gefallen hat, ist die Abwehrarbeit. Die war natürlich extrem gut in Kombination mit der Torhüterleistung. Andreas Wolf ist ins All-Star-Team gewählt worden. Was das Problem war, war die Offensive, insbesondere der Positionsangriff. Und auch das Tempospiel war nicht so, wie man das aus der Vergangenheit von der deutschen Mannschaft kennt. Was erwartest du insgesamt, nicht nur auf das Turnier bezogen jetzt, also ob sie sich qualifizieren oder nicht, vom deutschen Team, aber was erwartest du dir vom reinen Auftritt dieser Mannschaft in den kommenden Tagen?
Also ich erwarte und erhoffe mir ähnlich euphorische Auftritte, wie sie das teilweise, muss man ja einschränkend sagen, bei der Europameisterschaft gezeigt haben. Die Abwehrarbeit ist die Basis, auch das Torhüterspiel ist die Basis für erfolgreichen modernen Handball. Und dann, das hast du gerade schon gesagt, muss die deutsche Mannschaft einfach schneller nach vorne spielen. Die erste, zweite Welle sind im modernen Handball die stärksten Waffen. Und da muss die deutsche Mannschaft einfach zulegen. Jetzt nicht nur beim Viererturnier, sondern auch in den kommenden Jahren und Monaten, wenn wir wirklich endlich mal wieder um Medaillen mitspielen wollen. Dann hoffe ich natürlich auch, dass Alfred sich noch ein paar Sachen einfallen lässt, um den Positionsangriff zu verbessern. Da hängt in meinen Augen zu viel von dem jungen Juri Knorr ab, der ein begnadeter Handballer ist, ein großartiger Individualist und seine Ausbildung auch in Spanien schätzen wir alle sehr, denn er hat ja auch einen anderen Spielstil als viele deutsche Rückraummittelspieler. Aber es hängt so viel an ihm und das hat man bei der EM in Deutschland auch gesehen. Wenn er eben nicht auf dem höchsten Level performt, dann hakt das deutsche Spiel und teilweise macht sich Juri dann auch einen zu großen Kopf. Er ist eben sehr verkopft und das meine ich gar nicht negativ, das klingt immer so. Er ist ein hochintelligenter Spieler, der alles hinterfragt, aber manchmal lastet einfach zu viel Last auf seinen Schultern.
Du hast gerade ein Wort in den Mund genommen, als du über ihn gesprochen hast, das ist sehr passend, finde ich zumindest. Individualist, er ist noch nicht so derjenige, der in der Lage ist, bis auf den Kreisläufer, weil da macht das herausragend, die Mitspieler so richtig in Szene zu setzen. Muss er das noch lernen? Muss er sich vielleicht auch ein klein wenig umstellen?
Juri ist noch sehr jung, ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe es nicht im Kopf, 22, 23, natürlich muss der noch viel lernen. Das wäre ja auch schlimm, wenn er alles könnte. Aber er hat mit Sebastian Hinze einen sehr akribischen Trainer im Verein und er hat mit Alfred Gislason einen sehr, sehr erfahrenen Trainer in der Nationalmannschaft. Ich bin wirklich sehr optimistisch, dass er uns in den kommenden 10 Jahren noch viel Freude bereiten wird. Aber ja, er muss auch noch ein bisschen mehr lernen, seine Rückraumspieler in Szene zu bringen. Aber da müssen wir ja auch sagen, welche Rückraumspieler haben wir denn da? Also wir haben lange nach einer Alternative im linken Rückraum gesucht. Zuerst war es Julius Kühn, Sebastian Heimann war längere Zeit verletzt. Julian Köster ist ein begnadeter Handballer und ein großer Allrounder, da stimmt das Gesamtpaket. Aber auch er ist ja nicht immer der, der aus dem Rückraum wirft. Und Rückraum rechts haben wir das ähnliche Problem. Kai Heffner ist eher bekannt für seine Durchbrüche, denn für seine Würfe aus der Distanz. Also da muss Juri natürlich auch gucken, wen er neben sich hat. Und da gilt es eben, diese Abstimmung zu finden.
Dann hoffen wir, dass es zumindest in den kommenden Tagen gut funktionieren wird. Wir müssen auch noch kurz über Alfred Gislason, den Bundestrainer, sprechen. Was hältst du von der Vertragsverlängerung bis 2027?
Für mich ist es die logische Konsequenz der letzten Jahre. Ich finde, dass Alfred sehr gute Arbeit leistet. Er war sehr mutig bei der Heimeuropameisterschaft mit dem Einbau von einigen Junioren-Weltmeistern. Ich denke da an Justus Fischer, ich denke an Renas Ustin, ich denke aber auch an David Späth. Das hat er überragend gut gemacht und er hat diese Mannschaft stark verjüngt. Er hat ja wieder einen Charakter, einen Rückhalt gegeben, einen Rückgrat gegeben, so meinte ich das, für die kommenden Jahre. Und wenn wir jetzt bis zur Heimweltmeisterschaft 2027 denken, wo wir um eine Medaille mitspielen sollen, müssen und können, dann ist diese Mannschaft wirklich auf ihrem Zenit. Insofern ist es nur logisch, dass man mit Alfred weitermachen will. Allerdings hat mich dann dieser Passus nur bei einer gelungenen Olympia-Qualifikation doch etwas überrascht. Ich habe bei den Kollegen gelesen, die in den Tageszeitungen geschrieben haben, er sei im Moment ein Bundestrainer auf Bewährung.
Das gefällt dir nicht?
Nee, das gefällt mir nicht mehr. Hätte dann eher das Commitment gefallen, dass man sagt, wir machen das volle Pulle und wir stehen total hinter Alfred. Aber es ist natürlich auch logisch, Alfred ist angetreten nach Christian Prokop, um Deutschland wieder in die Weltspitze zu führen, um Medaillen zu gewinnen. Und das hat er bisher nicht gemacht. Also ich kann auch die Seite des DAB verstehen, dass sie ein ganz bisschen die Handbremse noch in der Hand behalten und sagen, lass uns mal abwarten, wie die Olympia-Qualifikation läuft. Ein richtiges Statement und der volle Rückhalt wäre allerdings gewesen, dass man das unabhängig von dieser Qualifikation macht.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, was du vorhin gesagt hast, gehst du davon aus, dass sich Deutschland auf jeden Fall qualifizieren wird in diesem offiziell Qualifikationsturnier 2, wie es heißt. Wer wird denn die andere Mannschaft sein, Kroatien oder Österreich?
Ich glaube, dass es Kroatien wird. Ich würde mir ja jetzt auch widersprechen nach meinen Ausführungen. Ich glaube, dass Kroatien und Deutschland die beiden besten Mannschaften sind in diesem Viererfeld. Und noch einmal, am Samstag in Hannover wird sich dann entscheiden, wer Gruppenerster oder Zweiter wird, wenn die beiden aufeinandertreffen.
Dann haben wir noch zwei andere Qualifikationsturniere. Lass uns die auch noch mit reinnehmen. Das eine findet, wie gesagt, in Granollers statt in Spanien, wo auch 92 das Olympische Handballturnier ausgetragen wurde mit dem Gastgeber mit Spanien, mit den Slowenen, mit Bahrain und Brasilien. Brasilien hat meines Erachtens die beste Phase so hinter sich irgendwie. Die waren rund um Rio 2016 relativ stark. Auch 2019 fand ich sie noch gut bei der Weltmeisterschaft in Deutschland. Bahrain ist so ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast. Slowenien weiß man nie. Und bei Spanien nach dem Auftritt bei der Europameisterschaft, ich weiß nicht. Kann man da so pauschal sagen, Spanien und Slowenien werden es machen? Oder lehnen wir uns da zu sehr aus dem Fenster?
Ja, Spanien hat mich schon etwas enttäuscht bei der Europameisterschaft. Die mussten nach der Vorrunde nach Hause. Ich glaube aber, das wird die enorm kitzeln. Auch die Mannschaft ist ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich glaube aber, dass die große Generation noch einmal zu Olympia will. Und deswegen, ja, da gehe ich mit, dass Spanien favorisiert ist in diesem Qualifikationsturnier 1. Auch vor dem Hintergrund, dass sie eben vor den eigenen Fans spielen. Auch wenn Granollers jetzt nicht die größte und lauteste Halle ist, war auch selbst schon dort bei der spanischen Weltmeisterschaft 2013. Aber ich glaube schon, dass sie beste Chancen haben. Und Slowenien ist für mich, da gehe ich mit dir mit, der zweite Kandidat in diesem Qualifikationsturnier. Brasilien sehe ich ähnlich, die sind über den Zenit. Bahrain hat noch nicht das Zeug dazu, Spanien oder Slowenien zu ärgern, vor allem nicht auf die Dauer. In einem Spiel können die vielleicht mal überraschen, aber dann in 3-4 Tagen auf diesem hohen Niveau zu performen, da sehe ich sie nicht. Deswegen Spanien, Slowenien werden sich qualifizieren.
Ich glaube, das interessanteste Quali-Turnier findet in Tatabánya in Ungarn statt. Dieser Name ist natürlich ja verbunden auf alle Ewigkeiten im deutschen Handball mit Joachim Deckham und seinem schrecklichen Unfall damals. Aber dort wird das Turnier ausgetragen mit Gastgeber Ungarn, mit Portugal, mit Norwegen und mit Tunesien. Keine Frage, Tunesien ist dort der Außenseiter. Die anderen drei Mannschaften sind ein Level drüber. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, Olaf, da kannst du gefühlt auch würfeln, wer sich qualifiziert. Ich erinnere mich noch gut an die Europameisterschaft 2022. Neue Halle in Budapest, alle Ungarn, völlig heiß auf dieses Turnier. Sie sind in der Vorrunde raus. In der Vorrunde damals auch, glaube ich, mit Portugal sogar. Norwegen ist auch so eine Mannschaft, die theoretisch auch die ganz Großen immer schlagen kann, aber ich finde irgendwie so seit 2-3 Jahren ist da so ein bisschen zumindest der Wurm drin. Portugal mit den jungen Costa-Brüdern, sensationell. Sie haben auch erfahrene Jungs mit dabei. Sie sind auch wieder ein bisschen stabiler auf der Torhüter-Position. Aber du bist ja der Experte. Ich habe dich ja eingeladen. Bitte erkläre mir, was passiert bei diesem Quali-Turnier in Tatabánya.
Ich nehme auch deinen Würfel und wir würfeln mal, was da in Tatabánya passiert. Ja, ich gebe dir recht, also Tunesien scheint ein bisschen abzufallen im Vergleich mit Norwegen, Ungarn und Portugal. Aber die drei sind schon echt auf Augenhöhe, da wird die Tagesform entscheiden. Ich werde auch auf jeden Fall mal reinschauen im Internet und werde mir die Costa-Brüder dort angucken. Ich bin großer Fan von beiden. Das macht Spaß, diese Jungs zu sehen. Und ich wünschte mir, dass sie irgendwann auch mal in Deutschland in der Bundesliga spielen. Das würde ich sehr, sehr gut finden. Ungarn hat jetzt bei der Europameisterschaft in Deutschland auch schon wieder besser gespielt. Die haben zwar gegen Deutschland im Hauptrundenspiel dann in Köln doch deutlich verloren, aber die Mannschaft hat sich weiterentwickelt und hat auch so eine Trotzreaktion gezeigt nach der Heim-EM 2022. Die sind wirklich wieder auf dem aufsteigenden Ast. Ja, und Norwegen ist so ein bisschen der schwankende Riese. Ich habe so das Gefühl, dass es auch den Superstars nicht so richtig gut tut, dass sie nach Norwegen alle zurückgegangen sind und nicht mehr diesen täglichen Kampf haben im Training, zum Beispiel beim THW Kiel, wenn ich an Sander Sagosen denke, oder auch an Magnus Röth, der ja nun auch Goldstadt bald wieder verlassen wird. Vielleicht war das ein Fehler, dass man zu sehr auf diese norwegische Karte gesetzt hat. Ich bin großer Fan davon, dass man sich in jedem Training behaupten muss. Und es gibt ja sogar welche, die sagen, ein Training bei Magdeburg oder in Flensburg oder in Kiel sei besser als manches Ligaspiel dann in Norwegen. Also da gebe ich dir recht, da ist alles zu erwarten und irgendwie auch gar nichts von dieser norwegischen Mannschaft.
Du musst dich aber hier festlegen. Welche beiden Mannschaften machen es?
Dann würfel ich mal und sage Norwegen und Ungarn.
Ich habe es mir fast gedacht. Wobei, ich würde echt diese Portugiesen sehr gerne bei Olympia sehen. Aber natürlich ist das Allerwichtigste, dass die deutsche Mannschaft sich qualifiziert bei den Männern und auch bei den Frauen in ein paar Wochen dann. Und kurze Information, wir haben dieses Gespräch aufgezeichnet am Freitag. Das heißt, wir wissen nicht, wer eventuell beispielsweise für Justus Fischer nachnominiert wird. Das können wir aktuell nicht sagen. Könnte Henrik Pekeler sein, kann aber auch nicht der Fall sein. Also das wissen wir nicht, das bitte ich daher zu entschuldigen, dass ich dieses Thema nicht aufgreifen konnte. Gibt es sonst noch was zu sagen, Olaf?
Nein, ich glaube, wir haben alles besprochen. Ich glaube aber, das müsste man bestimmt nochmal abschließend herausstellen, es ist unfassbar wichtig, für den deutschen Handball bei Olympia vertreten zu sein. Sportlich, weil es ein Turnier ist, wo es sehr, sehr leicht ist, eine Medaille zu gewinnen. Und das meine ich gar nicht despektierlich. Eine Europameisterschaft ist das schwerste Turnier. Eine Weltmeisterschaft ist zwar das längste Turnier mit 32 Nationen, aber bei Olympia sind es eben nur 12 Teams, die starten. Man ist in 2 Sechsergruppen. Und in dem Moment, wenn man sich fürs Viertelfinale qualifiziert hat und dieses erste K.O.-Spiel übersteht, ist man schon im Halbfinale und spielt um die Medaillen. Ich glaube, das würde Deutschland sehr, sehr gut tun, in Paris vor Ort zu sein. Hätte auch wirtschaftliche Gründe, natürlich Förderungen vom DOSB etc. Und dann wäre auch die Möglichkeit, endlich mal wieder eine Medaille einzufahren.
Das wäre sehr schön. Gilt natürlich, wie gesagt, genauso für die Frauenmannschaft. Da schaue ich dann aber demnächst noch drauf voraus hier in der Sendung. Das ist ja ganz klar. Und nächste Woche sprechen wir dann natürlich auch darüber, wie das Qualifikationsturnier in Hannover für die deutsche Mannschaft gelaufen ist. Olaf, herzlichen Dank für deine Einschätzung und es gibt noch mal eine kurze Pause hier bei Kreisab. Wir sind gleich zurück. Eben habe ich es ja angekündigt. Natürlich gibt es auch in dieser Woche wieder ein ausführliches Interview und ihr kennt das. Zunächst mache ich mal ein bisschen Werbung für patreon.com/kreisab. Da könnt ihr nämlich dieses Format unterstützen mit einem Abo und ihr seid dabei sehr flexibel. Die Höhe und die Länge, die legt ihr selber fest und ihr könnt auch jederzeit kündigen, wenn ihr das möchtet. Also da gibt es keinen Zwang, irgendwie länger zu spenden. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr darüber, denn es gibt einige Kosten, die ich tragen muss und deswegen wäre das eine tolle Sache, wenn ihr sagt, ja, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Und folgt uns auch auf den sozialen Kanälen. Da haben wir einige für euch im Angebot. Facebook, Twitter oder auch X, wenn ihr möchtet, beziehungsweise YouTube, aber vor allem Instagram. Da gibt es die meisten Infos rund um den Handball in Connection mit Kreisab. Und jetzt begrüße ich eine Spielerin bei uns in der Sendung. Ja, soll ich sagen, ehemalige Spielerin? Ich weiß es gar nicht. Ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Ich habe zuletzt noch mal einen Artikel gelesen über sie und habe gedacht, Mensch, das ist doch interessant, sie hier mal einzuladen. Denn eigentlich ist sie im allerbesten Handballalter. Jahrgang 97, hatte Anfang des Monats erst Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Kim Braun.
Dankeschön, Dankeschön.
Als ich dir geschrieben habe, hast du geschrieben, was? Meinst du mich? Suchst du mich? Ja, meine ich. Warst du so überrascht davon, dass dich jemand kontaktiert, um mit dir ein Interview zu führen?
Ja, also ehrlich gesagt schon, weil ich so ein bisschen damit, also ich habe damit abgeschlossen und lebe halt einfach gerade im Moment ein anderes Leben und habe meinen Fokus halt auf andere Sachen gelegt und ich dachte erst so, okay, meint er jetzt wirklich mich? Okay, frag mal nach und ja. Dann kam ja auch relativ schnell die Antwort, dass man wirklich mich meint.
Genau, auf jeden Fall. Denn ich glaube, du hast eine relativ interessante Geschichte zu erzählen. Wir sollten vielleicht zunächst mal den ein oder anderen, der jetzt zuhört, ein bisschen einweihen in deiner Vita, in deiner Handball-Vita. Du bist in Eupen in Belgien geboren, aber ist natürlich auch deutschsprachig dort. Alle sprechen eigentlich in Eupen auch Deutsch. Und ich weiß nicht, fühlst du dich mehr als Deutscher als Belgierin? Du hast ja auch Länderspiele für Deutschland hinterher absolviert.
Ja, also es ist natürlich sehr schwierig. Also ich wohne hier in Eupen, wir sprechen alle Deutsch, wir gehen zur Schule, da wird halt auch Deutsch gesprochen. Unsere Zweitsprache ist dann Französisch und dann lernen wir natürlich auch Englisch in der Schule. Aber ich bin ja auch dann mit 15,5 ins Internat gezogen in Dormagen nach Deutschland und somit habe ich die meiste Zeit fast meines Lebens in Deutschland verbracht und nicht in Belgien dementsprechend. Ich mache da auch keinen großen Unterschied zwischen Belgierin oder Deutsche. Das ist für mich irgendwie ja sehr nah, sehr gleich. Und ich habe beide Staatsbürgerschaften. Und dementsprechend, wenn ich in Deutschland bin, gebe ich mich als Deutsche aus. Wenn ich in Belgien bin, bin ich die Belgierin. Das ist dann einfach für mich.
Es ist aber noch ein bisschen anders als beispielsweise bei Xenia Smith, die ja ein ganz, ganz fester Bestandteil der deutschen Nationalmannschaft ist. Aber die ist nicht deutschsprachig aufgewachsen.
Genau, die wohnt im anderen Teil von Belgien und die sprechen da auch nicht Deutsch vor Ort. Und also das ist ja bei mir und Xenia Smith ziemlich gleich. Wir haben generell nichts mit Deutschland zu tun. Also wir sind in Belgien groß geworden, haben dann aber das Abitur in Deutschland gemacht und haben jahrelang in Deutschland gelebt und durch sportlichen Hintergrund natürlich dann irgendwann die deutsche Staatsbürgerschaft annehmen können.
Und dann hast du, wie gesagt, auch Länderspiele absolviert. Da gehen wir gleich noch ein. Du hast gerade gesagt, du bist dann mit 15,5 nach Dormagen ins Internat und dann hast du auch schnell bei Bayer Leverkusen Fuß gefasst. Bayer Leverkusen, Verein, der über Jahrzehnte tolle Jugendarbeit gemacht hat. Und da warst du auch dran beteiligt und zwar sehr prominent, nämlich zweimal beste Spielerin des Final Fours in der A-Jugend geworden. Und das wird man ja nicht nebenbei. Und was du mir eben im Vorgespräch erzählt hast, das wusste ich überhaupt nicht. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Gesprächspunkt, als Rückraumspielerin tatsächlich.
Ja, genau. Also ich habe meine komplette Jugendzeit im Rückraum gespielt. Mal war es Rückraum links, mal war es Rückraum rechts, weil es ja nicht so viele Linkshänder gibt. Ich meine, das ist ja auch bekannt in Deutschland. Und ja, ich habe komplett Rückraum gespielt und dementsprechend hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und wir waren als Mannschaft auch sehr erfolgreich, was Leverkusen natürlich fast jedes Jahr ist in der Jugend. Die Ausbildung ist natürlich, die man da ernten kann, ist natürlich auch hervorragend und die habe ich halt im Rückraum erleben dürfen, ja.
Und dann 2015/16 hast du dein Debüt gefeiert in der Damenmannschaft in der Bundesliga. Eben hast du mir auch gesagt, ja stimmt, gegen Metzingen muss das gewesen sein. Also du hast noch Erinnerungen an dein Bundesliga-Debüt?
Ja, auf jeden Fall. Sogar ganz, ganz enge sogar, weil ich hatte da, ja, ich war ja noch eine Jugendspielerin und dann wurde ich habe trainiert bei der ersten und dann irgendwann waren Verletzungen da oder ich weiß nicht mehr genau, wie es war. Und dann war mein Debüt gegen Metzingen und das habe ich auch noch im Rückraum gespielt und war ganz witzig. Da haben wir dann ein paar Jahre später drüber geredet. Ich sollte nämlich Anna Lörper auf Manndecken nehmen. Und ja, ich wurde da so ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Damals Renate Wolf nahm mich von der Bank und sagt hier, so gehst jetzt drauf, spielst Rückraum links und in der Abwehr nimmst du Anna Lörper auf Manndecken. Da war ich ein bisschen nervös und es hat sogar ganz gut geklappt, glaube ich. Ich habe, glaube ich, auch, weiß nicht genau, 3-4 Tore in meinem Debütspiel in der ersten Liga gemacht. Also ich war ziemlich zufrieden.
Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr zufrieden an. So von daher scheint das ja ein tolles Debüt gewesen zu sein. Und ich meine, so ein Debüt in der ersten Liga, normalerweise sollte man das ja auch nicht vergessen, weil es was ganz, ganz Besonderes ist. Du bist dann ein paar Jahre, also insgesamt bis 2018, bei Bayer Leverkusen geblieben und dann bist du nach Bietigheim gegangen. Und das hast du vorhin auch erzählt, weil das steht zum Beispiel auch in deinem Wikipedia-Eintrag und so habe ich dich auch Erinnerung als Linksaußen. Du hast in der Nationalmannschaft auch auf Linksaußen gespielt. Wie kam dieser Wechsel zustande? Weil ich kenne das von vielen Rückraumspielern, die spielen deswegen gerne im Rückraum, weil sie aktiv am Spiel teilnehmen können. Und als Außen ist man ja immer stark davon abhängig, wie einen die Mitspieler so einsetzen.
Genau, also ich habe komplett meine Jugend im Rückraum gespielt und dann kam so der Übergang in die erste Mannschaft von Leverkusen. Und am Anfang habe ich natürlich auch noch Rückraum gespielt und wurde dann aber immer mehr auf Linksaußen eingesetzt. Ich glaube, in Leverkusen war das, glaube ich, auch damals dann, da war dann eher der Engpass auf Linksaußen. Im Rückraum hatten wir genug Spielerinnen. Man wollte mich dann aber schon in die erste Liga mit hochziehen. Und dann kam noch das Gespräch damals für die deutsche Nationalmannschaft. Ich hatte den Pass natürlich noch gar nicht. Das stand alles im Raum. Okay, wird das funktionieren? Geht das? Sind alle Voraussetzungen gegeben? Weil ich dann in der deutschsprachigen Gemeinschaft groß geworden bin, ging es dann auch ein bisschen schneller. Und dann wurde ich da so auf Linksaußen positioniert und kam da auch dann nicht mehr raus. Also wenn ich ehrlich bin, hat es mir natürlich weniger gefallen auf Linksaußen als im Rückraum, weil wenn man so ein bisschen zurückschaut, hieß es damals auch immer, ich glaube, da gibt es auch auf Handballwörth einen Artikel drüber, da steht die Straßenhandballerin Kim Braun. Und das hat mich halt immer so ein bisschen ausgezeichnet, würde ich sagen. Ich habe Sachen auf dem Feld gemacht, da wusste ich manchmal selber nicht, was ich mache. Also ich habe einfach manchmal ganz, ganz komische Dinge gemacht, die auch gar nicht geplant waren, aber die dann im Endeffekt zum Erfolg irgendwie geführt haben. Und dafür war es dann auch irgendwann, hieß es dann nur noch die Straßenhandballerin. Und das war mir dann aber auf Linksaußen nicht mehr, also war nicht mehr möglich. Ne? Man steht da in dieser Ecke und wartet darauf, dass man freigespielt wird. Klar kann man irgendwie beim Wurf irgendwie spezielle Wurftechniken und sowas erlernen, was natürlich auch Spaß macht. Aber wirklich so dieses freie Spielen, dieses Mitspieler-Freispielen, das ist halt nicht mehr gegeben. Und das hat mir, also natürlich nimmt man alles, wenn man weiß, man kann erste Liga spielen, dann nimmt man jede Position. Das habe ich dann auch gemacht und das habe ich auch geschätzt und das schätze ich auch bis heute. Aber ich denke mir oft, wäre ich vielleicht im Rückraum geblieben, hätte es vielleicht auch geklappt. Das werde ich wohl nie erfahren, aber das ist immer noch so, ja, mache ich mir manchmal Gedanken drüber, wäre ich damit weitergekommen, würde ich immer noch spielen? Das sind halt so Fragen, die werde ich mir nie beantworten können. Aber die stellt man sich natürlich.
Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Du hast eben gesagt, ich wurde da auf Linksaußen positioniert und da wollte ich schon so ein bisschen einhaken und nachfragen, wie sich das Ganze für dich angefühlt hat. Und wenn ich dann deine Antwort so höre, habe ich so den Eindruck, man hat dir ein bisschen was weggenommen.
Ja, also ich hätte natürlich auch sagen können, nein, oder ich hätte damals auch in einen Verein wieder wechseln können, wo mir gesagt wurde, wir wollen dich als Rückraumlinke haben. Diese Möglichkeit bestand, die habe ich dann aber nicht wahrgenommen. Und als dann damals die Dickheim anrief, wenn man dann, ich weiß nicht genau, ich war 18, wenn man dann eine 18-jährige Spielerin ist und dann klopft da der deutsche Meister an, der auch Champions League Teilnahme Voraussetzungen hat und, dann denkt man sich, boah, ja, okay, dann halt auf links außen. Im Nachhinein weiß ich nicht, ob die 26-jährige oder 27-jährige Kim das nochmal gemacht hätte. Also was ich da erlebt habe in Bietigheim war wunderschön. Ich würde so gesehen halt auch immer wieder dahin gehen, weil Bietigheim war für mich eine riesen Erfahrung in meinem Leben, die ich niemals missen möchte. Also da habe ich mich auch also wirklich wohlgefühlt. Es war wunderschöne Jahre, aber die Frage ist halt immer mit dem Linksaußen oder Rückraum. Aber wie ich da schon gesagt habe, das werde ich mir wohl leider nie beantworten können und ich habe so entschieden und es war damals in Leverkusen so, dass dann das Gespräch natürlich mit der Nationalmannschaft bestand und die halt einen Engpass auf Linksaußen hatten und im Nachwuchsbereich ja auch nicht so viele ausgebildete Linksaußen verfügbar waren und dann gesagt wurde, was ist denn mit der Kim Braun? Dann hat sich aber erstmal rausgestellt, oh, die ist ja gar nicht deutsch, weil das hatten viele Leute nicht auf dem Schirm. Und dann wurde das aber alles dann in die Wege geleitet und dann war nur noch der Plan, okay, Kim Braun links außen. Und dann stand ich da.
Ich bin ganz ehrlich, Kim, das hört sich so an, als, ja, also wenn es dich immer noch beschäftigt, als wäre es in deinem Kopf regelmäßig noch ein Thema und dass du das irgendwie auf eine gewisse Art und Weise bereust. Also du scheinst nicht zu bereuen, generell nach Bietigheim gegangen zu sein, weil das hörte sich auch gerade so an, als hättest du dich da wirklich sehr, sehr wohl gefühlt. Und das Persönliche, das Menschliche ist immer noch was anderes als das Sportliche. Aber wenn ich auch nochmal in deinen Wikipedia-Eintrag schaue, dann steht da Länderspieldebüt am 22. März 2019, insgesamt 7 Länderspiele. Und dann frage ich mich natürlich schon, wenn man auch schaut, was auf Linksaußen in der Nationalmannschaft in den letzten Jahren los war. Da spielt ja auch mit Antje Döll eigentlich eine gelernte Kreisläuferin und mit Johanna Stockschläder eine weitere gelernte Rückraumspielerin. Warum du dann nicht zu mehr Länderspielen gekommen bist? Also irgendwas hat ja dann da nicht gepasst.
Genau. Also ich war erstmal bei der Nationalmannschaft und dann war ich auch relativ schnell verletzt. Glaube ich, das war mit meiner Schulter. Und dann war halt Antje Döll und Stockschläder, die dann da den Platz eingenommen haben, die das ja auch super gut machen. Also das ist ja auch gar keine Frage. Und dann wurde ich nicht mehr zur Nationalmannschaft eingeladen. Ich glaube, ich war noch mal bei ein paar Lehrgängen dabei, aber wir waren dann zu dritt und zwei Leute wurden dann mitgenommen, wie es halt meistens auf Linksaußen ist.
Ja, also das ist natürlich nicht so einfach. Die eine Spielerin mit Antje Döll ist ja dann auch noch eine Vereinskameradin gewesen. Das ist dann auch noch mal so eine Geschichte, aber ich möchte da nochmal zurückkommen auf dieses Thema gelernte Rückraumspielerin und Außen. Eben hast du auch gesagt, es macht natürlich dann auch Spaß, Wurfvarianten zu lernen. Aber eigentlich lernt man die ja, ich sag mal, im Alter von 12 bis 18 und nicht ab 18. Das ist dann schon nochmal ein Unterschied auch in der Qualität der Würfe, die man vielleicht dann auch hinterher hat. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass ein Trainer oder eine Trainerin irgendwann im Training dann sagen, ja, jetzt hast du schon wieder einen Heber oder einen Leger oder einen Dreher probiert, jetzt ist aber mal gut, mach mal vernünftig.
Ja, also je nachdem, welchen Torhüter ich im Tor stehen hatte, die haben auch immer gesagt, ich weiß nicht, was du da machst. Ich so wie, ich habe manchmal von außen ganz, ganz komisch geworfen. Es war natürlich schwierig für den Torhüter, weil es einfach anders. Und es war natürlich dann ein Vorteil für mich, aber ich habe manche Bewegungen halt einfach komplett vom Rückraum, die ich so erlernt habe, einfach mitgenommen. Und die kriegt man natürlich auch nicht mehr raus. Ich habe angefangen, da war ich 5 Jahre alt. Und wenn ich dann mit 18 alles irgendwie umschulen muss, ja, funktioniert dann auch nicht mehr ganz so gut, würde ich dann mal sagen. Ich meine, man weiß nie, ob ich es im Rückraum geschafft hätte. Ich bin auch relativ klein gewachsen, würde ich jetzt mal so sagen. Aber man hat ja auch zum Beispiel bei anderen Spielerinnen gesehen, dass es mittlerweile jetzt auch nicht mehr so, so wichtig ist, dass man da 1,80, 1,90 groß ist. Hätte auch sein können, dass wenn ich im Rückraum geblieben wäre, dass ich nie höher als dritte oder zweite Liga gespielt hätte. Das kann natürlich sein, das werde ich nie erfahren. Der Ehrgeiz wäre natürlich da gewesen, aber somit konnte ich es halt auf links außen mitnehmen.
Ja, ich komme dann nochmal zu dem Punkt zurück, was du eben gesagt hast, auch dieser Artikel, da steht dann Straßenhandballerin Kim Braun sorgt für Furore, das ist aus dem März 2019 und kurz vor deinem Länderspieldebüt für die deutsche Nationalmannschaft, aber ja, man nimmt dir natürlich dann vielleicht genau diese Kreativität, das Intuitive, wenn du auf links außen positioniert oder geparkt wirst sozusagen, das kannst du dann gar nicht mehr so richtig ausleben. Ich glaube schon, dass das ein großes Problem ist. Das ist vielleicht auch generell ein Problem des deutschen Nachwuchshandballs, dass man da oft die Kreativität auch wegnimmt und ja, wir diese Spieler oder Spielerinnen dann nicht mehr zur Verfügung haben. Aber wenn ich jetzt überlege, ich glaube, eine Alina Greisels, die ist genauso groß wie du und ist die eine Oftedal, die ist nochmal deutlich kleiner. Also es kommt nicht immer drauf an, wie groß man gewachsen ist, sondern welche Handballer Fähigkeiten man hat. Wenn wir jetzt nochmal auf das blicken, was dann nach Bietigheim gekommen ist, beziehungsweise nach deinem Wechsel von Leverkusen nach Bietigheim, 3 Jahre in Bietigheim, dann 1 Jahr beim Thüringer HC und auch nochmal eine Verletzung, das hat dann alles nicht so funktioniert. Warum hast du so früh, also 2022 ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, entschieden zu sagen, nee, mir reicht das jetzt auf diesem Niveau, ich gehe zurück nach Hause?
Boah, ja, da muss ich auch erstmal schlucken. Es war jetzt nicht so eine leichte Entscheidung. Muss ich mich ganz kurz sammeln.
Du hast alle Zeit der Welt.
Ja, also ich bin von Bietigheim nach Thüringen gewechselt und hatte auch, ich weiß nicht genau wann es war, so im Februar oder so, hatte ich dann schon für den Thüringer HC unterschrieben und habe mich dann aber, das weiß ich noch ganz genau, in Győr vom Champions League Spiel mit Bietigheim beim Abschlusstraining verletzt und bin dann auch da ins Krankenhaus gekommen und habe mir dann im Fuß, sagen wir mal so, so ziemlich alles gerissen, was man sich reißen kann, außer die Knochen sind Gott sei Dank stehen geblieben. Ja, dann hatte ich eine Behandlung, die aber nicht angeschlagen hat, beziehungsweise mir wurde dieser, ich hatte so, ich weiß nicht genau, wie das im Fachbereich heißt, ich sage mal, ich hatte so einen Roboterschuh an. Heutzutage trägt man ja nicht mehr Gips, sondern hat dann diesen Schuh, den habe ich dann aber irgendwie leider Gottes zu früh ausgezogen. Ich wollte zu schnell wieder zurück aufs Feld, weil auch es Final Four anstand und. Und da ich auch eher so ein Mensch bin, der da ehrgeizig ist und ja, Schmerzen, da nehme ich mir eine Ibu und dann geht das schon. Was mir natürlich auch immer ins Bein geschnitten hat in meiner Karriere, weil ich glaube ich zu früh zu schnell immer wieder aufs Feld wollte und habe meine Verletzungen nicht richtig ausprobiert. Und ja, ich bin dann aber auf jeden Fall in Thüringen angekommen, was natürlich blöd ist als verletzte Spielerin. Ist schwierig, dann direkt ins Team zu finden, was menschlich aber gar kein Problem war. Ich habe mich super mit den Mädels verstanden, ja, hatte dann aber meine Verletzung und konnte erstmal nicht mittrainieren, habe dann meine Reha gemacht. Es hat sich dann aber immer wieder verlängert, bis dann irgendwann die Therapie angeschlagen hat, die letzte, die wir dann versucht haben und ich dann wieder fit war. Dann, was mir natürlich, wie ich schon eben gesagt habe, schon als junges Mädchen wollte ich immer viel zu früh wieder zurück, war dann wieder im Training und anstatt, wenn ich gemerkt habe, oh, jetzt bin ich aber müde, meine Beine machen schwach, ich höre jetzt mal auf. Nee, was habe ich gemacht? Ich habe weiter trainiert und dann hatte ich dann direkt nochmal einen Ermüdungsbruch. in meinem Fuß, der mir dann nochmal 6 Wochen gekostet hat. In der Zwischenzeit hat Thüringen direkt auch noch eine Linksaußen verpflichtet, damals die Miranda Robben. Und somit waren wir dann wieder zu dritt. Und jeder weiß, 3 Personen auf Linksaußen, Spielzeit ist da ein bisschen schwierig zu bekommen. Und so war das dann auch. Ich weiß, dass ich dann irgendwann wieder komplett fit war. Und wir haben dann auch gegen Leverkusen gespielt. Und da weiß ich noch ganz genau, dann habe ich die letzten 5 Minuten gespielt. Mache da auch ein Tor und dann gibt es auch ein Video davon. Also ich freue mich auf dem Feld, wie als ob ich gerade Champions League gewonnen hätte, weil mir einfach der Ballast von den Schultern gefallen ist, von den monatelangen Verletzungen. Ich glaube, es waren im Endeffekt ja fast 10, 11 Monate, die ich verletzt war, wo ich nicht mehr gespielt habe. Und ja, ich habe zwar da, glaube ich, dann damals die 5 Minuten in Leverkusen gespielt und danach aber auch nicht mehr, obwohl ich jedes Training mitgemacht habe und. Und somit standen dann auch die Gespräche für nächstes Jahr an. Ich hatte 2-Jahres-Vertrag in Thüringen unterschrieben. Und dann sind wir zu dem Entschluss gekommen, den Vertrag aufzulösen. Was mir natürlich sehr schwierig gefallen ist. Und ich war auch dann nirgendwo mehr auf dem Schirm bei anderen Mannschaften. Also ich hatte auch Kontakt mit 2, 3 Mannschaften, aber die waren dann alle auch so weit weg von zu Hause. Und ich hatte damals auch eine Partnerschaft. Und dann haben wir halt einfach entschieden, dass ich das nicht mehr möchte. Ich will, also weil ich so ein großer Familienmensch bin, wollte ich niemals weiter weg als 5 Stunden war jetzt Thüringen. Das war schon echt heftig für mich, weil ich jeden freien Moment, den ich irgendwie bekommen konnte, bin ich immer nach Hause gefahren, selbst wenn es nur für 24 Stunden war, obwohl ich dann 10 Stunden im Auto saß. Das war für mich Priorität Nummer 1, ist Familie gewesen. Und dann habe ich entschieden, okay, wenn jetzt nichts kommt, was mich zu 1000% anspricht, wo ich nochmal die Hoffnung schöpfe, dass ich nochmal den Spaß am Handball gewinne, weil das war nicht mehr vorhanden. Also da bin ich ganz ehrlich, der Spaß ist mir in dem letzten Jahr verloren gegangen. Und dann habe ich dann damals mit meinem Partner entschieden, okay, ich komme nach Hause, wir bauen uns was auf. Und ich gehe zur Polizei und schiebe den Handball beiseite. Ich muss ehrlich sagen, dass es mir schwieriger gefallen ist. Also am Anfang war es eher so eine Ballast, die ich auf Seite geschoben habe. Das war so, ich war irgendwie erstmal frei und dann hat sie mich aber wieder eingeholt. Also dann habe ich gemerkt, was ich da eigentlich aufgegeben habe. Und ja, das hat sich dann auch auf mein Gemüt, wenn man das so sagt, übertragen. Mir ging es dann auch relativ schlecht, aber Gott sei Dank bin ich da irgendwie wieder rausgekommen.
Was hat dir denn am meisten gefehlt? Hat dir gefehlt, unter Mitspielerinnen zu sein, dieser tägliche Ablauf? Weil man sagt ja dann häufig, ist es für Leistungssportler ein Problem, wenn sie mit dem aktiven Leistungssport auf einem hohen Niveau irgendwann mal aufhören. Und du hast ja dann in Belgien auch wieder gespielt, können wir gleich noch kurz drüber sprechen. Aber dass sie dann in so ein mentales Loch fallen, weil dieser Ablauf, auch dieses Fremdbestimmtsein auf einmal wegfällt. Viele sagen, ja, ich freue mich darauf, wenn ich meine Karriere irgendwann beende, weil dann muss ich nicht mehr jedes Wochenende im Bus sitzen oder beim Heimspiel in der Halle sein, sondern ich kann mal andere Dinge machen. Ich kann mal zu einer Geburtstagsfeier gehen, ich kann zu einer Hochzeit gehen, ich kann zu einem Konzert gehen, dies und das und jenes. Ich kann in den Urlaub fahren, wann ich möchte. Was hat dir denn gefehlt? Was hat das für dich so schwer gemacht?
Boah, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, an genauen Punkten kann man das irgendwie nicht so festmachen. Also ich weiß noch ganz genau, das erste Jahr Weihnachten saß ich da und kam erstmal gar nicht klar, weil ich musste nicht auf die Uhr gucken. Ich musste nicht gucken, oh Gott, wann fahre ich wieder zurück? Ich war an meinem Geburtstag zu Hause. Ich konnte die Geburtstage von meinem Partner oder von meinen Eltern miterleben. Das sind natürlich so Momente, wo du sagst, so, boah, krass, das habe ich 11 Jahre lang nicht gehabt. Das ist wunderschön und das sollte auch irgendwo jeder Mensch auch irgendwie machen können. Aber genauso hat es mir gefehlt, es hört sich blöd an, aber die Busfahrten. Also dieses Erlebnis oder alleine dieses Einlaufen in der Halle, dieses einfach dieses Handballspielen, dieses Nervössein, diese Aufregung, diesen Teamgeist, dieses Ziel immer vor Augen zu haben, das war einfach, ja, ich meine, ich habe damals mit 5 angefangen. Ich habe Handball geliebt, sagen wir mal so. Handball war die größte Liebe meines Lebens. Und die hat man dann, habe ich, vor allem meine Vertragsauflösung, das war eine nicht mal mehr 24-Stunden-Entscheidung. Ich bin da einfach rausgesprungen, würde ich mal so sagen. Und dass das dann einen im Nachhinein nochmal einholt, war mir erst nicht bewusst, aber ist mir dann auf jeden Fall bewusst geworden, ja. Aber das sind viele Sachen, die man vermisst. Und ich habe es ja dann nochmal versucht, nach einer längeren Zeit. Erstmal, ich war in keiner Halle mehr, ich habe keinen Ball angefasst. Ich bin nicht mal mehr, wenn man das so hört, ich bin nicht mal mehr laufen gegangen. Ich bin nicht mehr mal ins Fitnessstudio gegangen, weil ich den Kontakt zum Sport einfach vermeiden wollte. Ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen, was natürlich im Nachhinein ist mir auch bewusst, dass das der falsche Weg war. Aber so habe ich erst versucht, damit umzugehen. Und dann habe ich mich ja für die Polizei beworben in Belgien, wo natürlich die französische Sprache ein wichtiger Bestandteil ist. Und da ich das in all den Jahren verlernt habe und damals in Belgien jetzt auch nicht die beste und bravste Schülerin war und somit gut Französisch spreche, kamen wir natürlich auf die Idee, geh doch einfach in Belgien, spiel da ein bisschen Handball, geh in eine Mannschaft, wo nur Französisch gesprochen wird, dann lernst du das schon von alleine. Und auf den Zug bin ich dann irgendwie aufgesprungen und habe mich dann selber wieder so ein bisschen gezwungen, würde ich mal sagen. Also ich wusste gar nicht, ist das jetzt eine gute Idee, ist das keine gute Idee? Ja, im Nachhinein für meine Gesundheit waren es ja dann nur 2 Wochen und dann hatte ich Kreuzbandriss, ja.
Da ist also mehr oder weniger alles zusammengekommen. Mir ist gerade aus deiner Antwort hängen geblieben, dass du gesagt hast, diese Vertragsauflösung in Thüringen, das war keine 24-Stunden-Entscheidung. Und du hast gerade auch gesagt, im Nachhinein würdest du einige Dinge anders machen. Das ist mir auch hängen geblieben. So eine Entscheidung zu treffen, ich löse meinen Vertrag auf, war da vielleicht der Fehler? Also ich möchte mir nicht anmaßen, das zu beurteilen, aber du kannst mir das natürlich jetzt gerne sagen. War der Fehler, diese Entscheidung emotional zu treffen und nicht rational?
Dass ich meinen Vertrag aufgelöst habe, also in beidseitiger Einvernehmlichkeit, war für mich in Thüringen die beste Entscheidung. Also in Thüringen wäre ich nicht mehr geblieben. Das wäre auch für mich nicht gut gewesen. Natürlich war es eine blöde Situation, weil ich habe ja nicht mehr gespielt. Ich glaube, dass viele Trainer auch zu Hause saßen und dachten, ich kann gar nicht mehr spielen. Mein Fuß ist, glaube ich, so zertrümmert, dass die Kimbrough nicht mehr spielen kann, was völliger Quatsch ist. Also ich habe keinerlei Probleme mit meinem Fuß. Jetzt auch, wo ich in der Polizeiausbildung bin, ja, wir machen da ja auch Sport und vor allem auch Kampfsport und das funktioniert. Und ja, Handball könnte ich weiter spielen, aber in dem Moment, glaube ich, war ich nirgendwo mehr auf dem Radar, weil mir dann aber auch, ja, das muss ich leider sagen, der Spaß war nicht mehr da, die Freude war nicht mehr da. Und ich hatte in dem Moment, weil das auch alles so schnell passiert ist, habe ich auch dann keinen Ausweg mehr gesehen und habe gesagt, ich höre auf. Ich gehe wieder zurück zur Heimat. Ja, habe mich dann dafür entschieden.
Diesen Kreuzbandriss, von dem du gerade gesprochen hast, den hast du dir 2022 zugezogen. Jetzt haben wir 2024. Ich frage mal ein bisschen provokant, wie lange geht denn diese Ausbildung und dann sehen wir dich in Deutschland beim Handball wieder?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich hatte mir geschworen, nicht mehr Handball zu spielen, bis die Ausbildung vorbei ist, weil das Problem war, ich habe mir ja 2022 im November das Kreuzband gerissen und sollte am 1. Dezember meine Ausbildung bei der Polizei starten, durfte das natürlich dann nicht gesundheitlich, weil die gesundheitlichen Voraussetzungen nicht gegeben waren und musste somit ein ganzes Jahr warten und habe jetzt erst im Dezember, also letzten Jahres, dann meine Ausbildung gestartet und bin jetzt da gut knapp 3 Monate in der Ausbildung und ich habe mir gesagt, solange ich in der Ausbildung bin, werde ich nicht in die Halle gehen, weil ich endlich mal jetzt das Ziel, Polizistin zu sein, schaffen möchte und ich da keine Verletzungen irgendwie ja ertragen kann. Und ich muss aber gestehen, Wir haben nämlich das erste Cluster, sagt man hier bei uns, der Polizeiausbildung fertig und wir hatten jetzt eine Woche Ferien. Ich muss gestehen, ich war in der Handballhalle und bin da ein bisschen nach links und rechts gelaufen und habe ein bisschen geworfen, natürlich ohne Körperkontakt. Und da habe ich auch nochmal gemerkt, wie krass es mir fehlt, wie viel Spaß ich daran habe. Aber wie gesagt, bis zum 1.12. diesen Jahres werde ich nirgendwo ein offizielles Spiel bestreiten können, weil ich einfach sicher gehen will, dass ich mich nicht verletze. Klar sagt mir jeder, ja, du kannst auf die Treppe runterfallen und dann musst du auch wieder die Ausbildung pausieren. Ja, das stimmt. Aber die Gefahr natürlich beim Handball, sich zu verletzen, ist natürlich größer. Und das will ich halt einfach vermeiden. Ich muss aber auch gestehen, dass ich immer wieder so, ja, es ist jetzt vor 3 oder 4 Tagen ist eine Nachricht reingekommen. Das war auch sehr überraschend für mich. Da habe ich auch erst nochmal geschrieben, mich auf Rückraum links in der 2. Liga. Also da erinnern sich noch welche daran, dass ich in der Jugend im Rückraum gespielt habe. Also ich habe mich natürlich sehr über die Nachricht gefreut. Ein guter Zweitligist, der sich jetzt bei mir gemeldet hatte, natürlich von Deutschland, den ich dann aber auch direkt absagen musste, weil ich erstmal die Ausbildung fertig machen möchte und ich natürlich auch danach hier in Belgien arbeiten möchte als Polizistin. Da wird natürlich, wenn überhaupt, was gehen, was man pendeln könnte. Leverkusen kann man pendeln, Solingen könnte man pendeln, BAC, der jetzt nächstes Jahr, glaube ich, in der 2. Liga aufsteigt. Sowas könnte man halt versuchen, irgendwie zu kombinieren. Darüber mache ich mir aber im Moment keine Gedanken. Die Anfragen müssen natürlich auch erstmal kommen. Ich muss auch erstmal wieder Handball spielen und mal gucken, ob es dann auch noch überhaupt so gut läuft. Also das Knie macht eigentlich super mit. Das habe ich auch nie richtig gemerkt. Also ich habe mir das Kreuzband gerissen. Ich wurde direkt hier operiert in Belgien. Ich hatte eine Woche dann nach der OP diese normalen Beschwerden. Es war geschwollen, ich hatte Schmerzen und habe aber direkt die Reha begonnen und ich muss auf Holz klopfen. Ich habe keine Probleme gehabt. Also das war wirklich eine Verletzung. Wenn mein Fuß so gut verheilt wie mein Knie, dann wäre es wahrscheinlich beim Thüringer HC anders gelaufen. Aber das kann man ja nicht immer ja voraussehen.
Kim, ich muss ganz ehrlich sagen, manchmal ist es schade, dass Kreisab ein Podcast-Format ist. Das sind so Interviews, wo ich mir denke, wenn wir jetzt irgendwo zusammengesessen hätten und wir hätten vielleicht noch eine Kamera dabei gehabt, hätten wir viel besser noch deine Emotionen auch irgendwie darstellen können. Das ist zumindest mein Gefühl. Aber ich möchte mich sehr herzlich bei dir bedanken für sehr, sehr offene Worte und auch emotionale Worte. Gar keine Frage, denn das konnte man auch raushören, dass sich das Ganze immer noch sehr beschäftigt. Ich lege mich jetzt fest, wir haben jetzt Anfang 2024. Ich sage, 2025 spielt Kim Braun mindestens in der 2. Liga in Deutschland. Mal gucken, wie es kommen wird. Ich wünsche dir natürlich für die Ausbildung alles Gute, dass du gesund da durchgehst, denn auch bei einer Polizeiausbildung kann man sich durchaus verletzen. Das ist ja eine körperliche Ausbildung, ist ja gar keine Frage, aber vielleicht sehen wir uns dann irgendwann in der Handballhalle in Deutschland wieder. Das würde mich zumindest sehr, sehr freuen. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht, dieses Gespräch zu führen, denn ich habe ja vorher gesagt, ich kenne meine erste Frage nicht, so mache ich das eigentlich jede Woche und ich glaube, es ist eine interessante Unterhaltung dabei rausgekommen. Und ich glaube und ich hoffe auch, dass es euch da draußen genauso gefallen hat. Und falls ihr weiter solche Gespräche hören möchtet, solltet ihr unter anderem nächste Woche wieder einschalten. Dann gibt es nämlich schon die nächste Sendung. Ansonsten nochmal der Hinweis auf Social Media, Facebook, Twitter, YouTube und vor allem Instagram. Da findet ihr uns und alle Links zu dieser Sendung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.